David.
Robert, hallo.
Wie geht's dir denn heute, ha?
Mir geht es, ja, also wir haben vorhin einen Film im Kino gesehen, der mich fast eingeschläfert hat, dürfen wir aber leider noch nicht sagen, welcher. Ansonsten okay, erfahre ich morgen, was mit meinem Bein ist. Da bin ich ganz gespannt, denn ich habe immer noch diesen Klumpen hier dran und in meiner Wohnung sind gerade 90 Grad. Also sagen wir so, geht so.
Besonders in den Ecken.
Mhm.
Hast du den schlechten Gag überhaupt verstanden? Du guckst nicht so, als würdest du.
Nee, ich habe mich nicht verstanden. 90 Grad besonders in den Ecken, wegen den 90 Grad Ecken, ja.
Rechter Winkel.
Ja. Alles klar.
So, gut, damit haben wir das Niveau heute auch schon mal so ungefähr, wer jetzt gelacht hat, Leute. Und ich wette, es gibt genauso eine Sektion, die das sehr lustig fand und die anderen, die gerade in der Bahn sitzen, beim Joggen, beim Kochen. Ich habe ja all die Sachen, die ich immer höre, was die Leute machen. In die beiden Lager wird sich's jetzt teilen. Und wir fangen an mit mir. Und nicht einem richtigen Trivia, sondern wir wollen heute...
Trivia über dich, Robert. Heute würde ich mal gerne einen Fakt über mich erzählen. Habt ihr gewusst, dass ich gern vegan lebe? Naja, und dann war ich mit meinem Hund Cooper draußen. Ach, wusstet ihr, dass ich einen DNA-Test für Cooper gemacht habe? Stellt sich doch heraus, Cooper ist ein Hund. Interessant.
Weißt du, was witzig ist? Du guckst so meine Insta-Stories anscheinend. Also irgendwie scheint es ja davon noch nicht wegzukommen oder interessant zu finden.
Das
aber
ist
dann,
so autounfallig,
dann,
Robert. Das ist so wirklich so. Also heute beim DNA-Test habe ich wirklich ganz kurz gedacht, auch wie du begeistert das Ergebnis geteilt hast. Und ich dachte, okay, jetzt wisst ihr endlich beide, dass dieser Hund mehrere Hunde ist. Toll.
Ja, aber die Frage ist doch, welche Rasse, und deswegen wollen wir das Verhalten doch herausfinden.
Ja, aber wisst ihr es jetzt, weil ich habe da jetzt irgendwie 6 Namen gelesen.
Ja, aber auf jeden Fall, nee, was krass ist, weil ganz viele Leute meinten, der heißt definitiv ein Border Collie und das ist ja genau gar nicht. Also doch, so in der Hundewelt und so finden es Leute schon spannend. Ich habe auch viele Reaktionen bekommen. Können wir jetzt bitte anfangen mit diesem Podcast?
Komm, mach.
Es wird jetzt auch nicht geschnitten, das bleibt alles drin, so wie es ist.
Ja, leg los.
Heute, ich wollte es vorausschicken, soll es ein wenig um die 90er Jahre gehen, also die Zeit, als David schon erwachsen war und ich sehr klein noch.
Mhm.
Und dahingehend habe ich gestern den Film geschaut, den ich am zweithäufigsten in meinem Leben geschaut habe nochmal. Lange ist's her, bestimmt 15 Jahre nicht. Meine Frau hatte ihn noch nicht gesehen, weil sie immer Angst hatte, dass sie den nicht so richtig mögen wird, wobei sie eben so Filme, die katastrophenhaft sind, total toll findet. Und es ist der Film, bei dem Steven Spielberg persönlich gesagt hat, die Geschichte der Blockbuster wurde neu geschrieben und hat alles verändert. Welchen Film meine ich, David?
Katastrophe aus den 90ern?
Na, was heißt Katastrophe, Umsturz?
Independence Day. Okay.
Da hast du recht. 1996, weil ich finde das so spannend bei diesem Film, hat Roland Emmerich eben als mit riesengroßer deutscher Crew diesen Film in die Kinos gebracht, der bis heute beispielsweise der Film ist mit den meisten Modellen, die verwendet werden. Das ist so die Umsturzzeit, werden wir später drauf kommen, in dem Bereich der CGI, also Computer Generated Images. Und damals hat man aber noch wahnsinnig viel mit Modellen gearbeitet. Es gibt diesen Shot, den gab es in dieser Größenordnung noch nie, wo das Weiße Haus zerschossen wird mit diesem Strahl der Außerirdischen, das Empire State Building und viele andere bekannte Gebäude. Dafür hat dann Independence Day übrigens auch den Oscar für die besten visuellen Effekte bekommen, nämlich Volker Engel, und ist 2016 der erfolgreichste Film geworden, aber auch der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten seiner Zeit, nach Steven Spielbergs Jurassic Park. Und was ich an dem Film noch spannend finde, ist die Besetzung von Will Smith. Das wirst du sicherlich wissen, war damals sehr umstritten intern. Aber ich finde das, glaube ich, ganz spannend für die Leute, weil man bei 20th Century Fox, die Studiobosse, gesagt haben, dass man BPOC, wie man heute sagen würde, damals eher haben sie gesagt, Schwarze besetzt man, wenn man das am heimischen Markt, also am US-Markt, eine Geschichte erzählen will. Ansonsten tötet man aber den internationalen Kinomarkt, will niemand jemanden mit dunkler Hautfarbe im Kino sehen als Hauptrolle. Daran hat Roland Emmerich sich extrem angestoßen gefühlt und musste trotzdem erst einmal die Besetzung von Jeff Goldblum sich dahingehend committen, um Will Smith nachher auch im Cast drin zu haben. Ende vom Lied ist, Independence Day hat 75 Millionen Dollar gekostet, 306 Millionen nur in den USA eingespielt und über 500 weitere Millionen weltweit. Will Smith ist neben Bad Boys und Man in Black zum damals, würde ich sagen, das Momentum des Weltstars geworden. Und Independence Day hat dahingehend Geschichte geschrieben, was sowohl Blockbuster angeht, als auch in diesem, galt damals als eben dieser beste Film, der so mit Modellen arbeitet und auch gezeigt hat, wie so eine zerstörerische Kraft auf ein Gebäude wirken kann, einer umgedrehten Slow-Mo-Variante übrigens gedreht, vielleicht reden wir darüber später noch, und deswegen wollte ich ein bisschen über Independence Day reden, den ich als Kind nämlich ganz oft gesehen habe, ich glaube so an die 37 Mal habe ich als Kind mitgezählt. Der einzige Film, den ich mehr gesehen habe, war König der Löwen. Und damit herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel. Ich habe schon gut geschwafelt jetzt.
Das ist eine schöne Geschichtsstunde, ja. Du beziehst dich, ich habe den Artikel jetzt auch dieser Tage gesehen, wo Dean Devlin, glaube ich, erzählt hat, also der lange Produktionspartner von Roland Emmerich.
Und auch Co-Autor.
Die sich, glaube ich, verstritten hatten. Ich bin ganz überrascht gewesen, dass die wieder miteinander zu tun haben, weil die haben eine ganze Weile lang, glaube ich, nicht miteinander geredet. Der hat das erzählt, dass sie für Will Smith kämpfen mussten. Und ehrlich gesagt, während du gerade erzählt hast, habe ich mal überlegt, welche Blockbuster fallen mir denn ein, wo schwarze Hauptdarsteller oder BPOCs irgendwie in den Rollen irgendwie groß aufgetaucht wären. Weil
heutzutage oder in den 90ern?
Näher vor Independence Day. Also ich habe mal überlegt, also mir fällt ein Science-Fiction-Film ein, nämlich Enemy Mine mit Dennis Quaid, aber der ist eigentlich eher klein gewesen, da ist Louis Gossett Jr. war da der zweite.
Was sind die Lethal Weapon-Filme?
Ja, Lethal Weapon kann man, ja, Lethal Weapon.
Ich weiß nicht, ob die davor sind,
kann man aber ich fühlt sich für mich so die an, sind in den 80ern entstanden, Teil 1 und Teil 2. Ich glaube, der dritte war dann 1992.
Vielleicht stirbt langsam Samuel Jackson ist in welchem, der ist dann schon später, ne?
War dann schon zur selben Zeit, glaube ich, wie Independence Day. Also lass es 94 oder so gewesen sein, aber das ist, also da ist Samuel L. Jackson ja noch reines, der Stichwortgeber für Bruce Willis gewesen. Ja. Und Will Smith hatte ja schon, war für mich die wichtigere Hauptrolle. Ich glaube, die Studiobosse haben Jeff Goldblum als Hauptrolle gesehen. Auch irgendwie irre, dass der mal irgendwie ein Leading Man gewesen ist, wenn man das heute bedenkt.
Du musst dir überlegen, das war damals Momentum, wenn ich sage, das ist der zweiterfolgreichste Film nach Jurassic Park gewesen. Jeff Goldblum war in den beiden erfolgreichsten Filmen damals aller Zeiten einfach zwei jeweils Hauptfiguren.
Ja. Ich merke schon, wir kommen ins Schwafeln, was ja was Gutes ist für diesen Podcast. Wenn wir ins Thema 90er und Entwicklung der 90er, das machen wir nachher, wir haben es uns irgendwie, weil ich heute über Space Jam 2 reden kann und ich den ersten Teil ja noch in den 90ern gesehen habe, haben wir gesagt, lass uns doch mal eine Reise zurück in die 90er machen und so ein bisschen gucken, was sind die wichtigsten Filme. Das machen wir nachher. Wir reden natürlich vorher wie immer über, was hast du zuletzt gesehen, Robert?
Ich habe gesehen Catweasel, Otto wieder auf der großen Leinwand.
Hast es dir angetan, ja?
Ich habe es mir angetan. Das Kino war gar nicht mal so leer.
Ich hatte meiner Ziehtochter die Wahl gelassen. Ich habe ihr beide Trailer gezeigt von Catweasel und von The Croods 2. Ja, die Wahl fiel auf The Croods 2. Hatte ich Glück. Könnten wir drüber sprechen. Du hast ja The Croods schon vor langer Zeit gesehen.
Vor langer, langer Zeit. Da kommen wir später zu. Dann habe ich The Nest gesehen. Weiß ich nicht, ob du den auch schon geguckt hast, noch parallel?
Nee, habe ich gestern, aber ich habe es nicht mehr geschafft.
Dann lass uns den mal aufheben, machen wir dann nächste Woche und, beziehungsweise Nest ist jetzt im Kino raus, machen wir nächste Woche Black Widow, können wir nochmal drüber reden, jetzt ein bisschen ausführlicher, wenn du möchtest. Und den Film, den wir heute zusammen gesehen haben, wo wir uns irre gelangweilt haben, es hat so ein bisschen was von, The Life of Tree, The Tree of Life, der bekannte Regisseur, der immer diese Filme macht, die sich sehr ziehen.
Terrence Malick,
seine Filme danach. Ungefähr so fühlte sich heute dieser Kinobesuch auch an. Schöne Bilder und ein Haufen nichts.
Dürfen wir aber nicht drüber reden.
Ja, wie wir sagen, dann
genau. Zu aber ist Space Jam 2 kann ich noch drüber sprechen.
Wo ich übrigens mich erinnere, dass ich bei meinem besten Kumpel Oliver Gernetzky in der vierten Klasse oder dritten Klasse, habe ich, weil wir hatten die Kohle fürs Kino, ich habe Space Jam kennengelernt, über ein Puzzle, was bei Oliver lag, und haben wir zusammen Space Jam Puzzle gepuzzelt. Ich wusste, wer Bugs Bunny ist, aber nicht, wer dieser Sportler ist.
Aha, also du wusstest überhaupt nichts von Michael Jordan damals?
Du, ich bin so fern von jeglichem westlichen, also bis auf Knight Rider, Baywatch und im A-Team, gab es bei uns überhaupt nichts Popkulturelles zu Hause. Ich bin ja mit Star Wars und so, alles, nichts, Basketball überhaupt kein Thema gewesen.
Ja, aber lass uns mal gleich drüber sprechen, damit wir einen Übergang zu unserem Hauptthema haben, oder?
Oder gut, wie du möchtest.
So, jetzt sind wir drin, ist Quatsch. 1996 kam der erste Space Jam raus. Wie alt bist du da gewesen?
9.
9, okay. Weil ich war gerade 15 und.
War aber ein mega cooles Alter für den Film.
Space Jam war ja irgendwie ohne Altersbeschränkung oder irgendwie so, also und eigentlich nicht für 15-Jährige vorgesehen. Ich habe aber damals irgendwie trotzdem Dinge entgegengefiebert. Erstmal war Michael Jordan so eine Figur, ne, wie er erst im Osten Und später dann, als die Mauern aufgegangen sind, hat man natürlich nicht so viel vom amerikanischen Sportgeschehen mitbekommen, aber Michael Jordan war schon immer so eine Figur, die ist auch rübergedrungen. So nicht wirklich groß, aber ich wusste ungefähr, wer er war. Und fand aber diese Mischung aus Cartoon mit den Looney Tunes, die ich immer schon ziemlich cool fand, als Kind auch, mit echtem Filmmaterial, das hat mich schon bei Roger Rabbit hat mich das schon fasziniert oder anderen Filmen, die das probiert haben. Und bin damals ins Kino gegangen, ohne zu wissen, wie Basketball überhaupt gespielt wird, ohne wirklich zu wissen, was Michael Jordan macht. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr unterhalten war. So, und dann habe ich letztes Jahr oder so, habe ich es nochmal versucht mit Space Jam und merkte, huiuiui, der ist aber schlecht gealtert. Also da mangelt es an so einigem. Vorwiegend dem Schauspieltalent von Michael Jordan, was echt ein Problem irgendwie immer so ist in solchen Fällen. In Space Jam 2 gibt es tatsächlich einen versuchten Witz, wo sich LeBron James genau über dieses Thema lustig machen will. Funktioniert noch nicht, weil er auch nicht gut spielt. Und die Looney Tunes sind heute, ne, also das muss man auch nochmal dazu sagen, damals waren die schon so wirklich an der Grenze, wo man sagen muss, es ist gefährlich für kleine Kinder, weil wenn die das vorm Schlafengehen gucken, dann werden die einfach nur hibbelig, habe ich das Gefühl. Weil diese Figuren sind alle ultra hibbelig und alle ultra nervös und ultra ADHS. So, und das ist Space Jam 2 mal 1000, jetzt habe ich das Gefühl.
Wirklich?
Weil so extrem. Man muss sich halt vorstellen, sie haben sich halt gedacht, die Story scheint niemand mehr zu kennen, deswegen ist die wirklich fast 1:1 geklaut. Also es fängt auch wieder wirklich so an wie der erste Space Jam, ne, der begann, weil du dich noch erinnerst, Michael Jordan hat einen Sohn und der Sohn, ne, spielt Basketball, aber nicht wie Michael Jordan. Und sagt Michael so, Mann, du musst doch der Beste sein. Und der Junge sagt, aber Dad. Und ja, im Laufe des Spiels, was dann folgt, merkt er dann auch, ja, er ist vielleicht jetzt nicht, ne, vielleicht kann der Sohn auch einfach machen, was er will, ja. Und das beginnt gleich am Anfang genauso. Und ich dachte so, uiuiui, da hat sich aber wirklich jemand die Blaupause genommen und hat da jetzt aber dieses moderne Gefühl von heute drüber gestülpt. Und mit modernem Gefühl meine ich die TikTok-Generation, wo von links und rechts und dann kommt hier ein Bild rein und dann macht es da hier nach und dann ist hier wieder und dann ist wieder eine Explosion und Farben und bunt. Und ich muss gestehen, beim Basketballspiel am Ende habe ich nichts verstanden, weil sie spielen da auch so eine modifizierte Version, um auch nochmal so ein bisschen so was Moderneres reinzubringen, eine modifiziertere Version von Basketball. Und das ist einfach nur Special Effects und laut und viel. Und irgendwie hat's mich krass gelangweilt, den ganzen Film über, aus wirklich unterschiedlichsten Gründen. Es fühlt sich wirklich mehr an wie einen Warner-Werbespot. Also was ganz weird ist, ist, dass sie sich so ein Ding ausgedacht haben, dass die Tunes alle verstreut sind über die verschiedenen Warner Brothers Franchises. Also es gibt jetzt ja Don Cheadle, ist der neue Bösewicht, und der kontrolliert das Warner-Verse. Und in diesem Warner-Verse gibt es die Batman-Welt und es gibt die DC-Welt und es gibt die, jetzt werden die Comic-Fans meckern, dass es ja dasselbe ist, aber ich glaube, das wird so ein bisschen auseinandergehalten. Es gibt die Casablanca-Welt, es gibt eine Mad Max-Welt und eine Matrix-Welt. Und dann fliegen sie quasi dahin, um die einzelnen Figuren abzuholen. Das erzähle ich euch jetzt, weil es im Trailer schon zu sehen ist. Was mich total verwirrt hat, ist, dass zum Beispiel aus Matrix Real-Life-Szenen des Films eingespielt werden, wo dann aber zum Beispiel statt Trinity diese Looney Tunes-Oma drin ist. Und dann schießen die Polizisten wie in The Matrix mit ihren Waffen auf diese Oma. Und ich dachte so, ja, das geht auch nur in Amerika, dass du halt, dass halt alles irgendwie, alles was so blanke Haut wäre, wäre schon zu viel. Aber dann in so einem Kinderfilm mit Waffen zu schießen, ne, ich will da jetzt nicht den Moralapostel spielen, aber ich fand das weird. Also gerade auch, dass Szenen aus Mad Max zu sehen waren. Weil das Skurrile daran ist, die Zielgruppe, die das erreichen soll, die versteht diese Verweise eh nicht.
Und ist ab 6 Jahren freigegeben, der neue Space
Jam. Ja, genau. Damit ist er ein bisschen mehr freigegeben, weil das Original war ohne Altersbeschränkung. Und die 6-Jährigen oder was 12-Jährigen, die verstehen ja eh nicht, worum es da geht, weil Matrix und Mad Max beide eine höhere Altersfreigabe sind, aber oder auch ein Casablanca so alt ist, dass die das eh nicht verstehen werden. Und die Leute, die in meinem Alter sind oder die das kennen, die denken sich, oh, eine Matrix-Parodie, das habe ich ja seit 2001 und 2000, seit Scary Movie und Schreck, das wirklich, also seitdem das alle irgendwie gemacht haben, ja gar nicht mehr gesehen. Und dachte so, boah, das ist der Humor in diesem Film. Also gestriger Humor, das ist so eine komische Verschmelzung. Der gestrige Humor der Looney Tunes-Ära, verschmolzen mit dem Bildverständnis der TikTok-Ära, dazwischen LeBron James, der gar nichts kann, also außer Basketball spielen natürlich, aber selbst das macht er nicht wirklich viel, weil es natürlich, wie immer, schon im ersten Spiel ja nur dieses eine große Spiel gibt. Und dazwischen ist dann Don Cheadle, der wirklich einen der nervigsten Böse, der hat wahnsinnig viel Spaß, das merkt man ihm an, aber er nervt wie Seuche. Und ganz am Ende stehen dann alle um so ein Basketballfeld herum und diese ganzen Figuren stehen dann da in den schlechtesten Kostümen, die es bei Maskworld gerade noch so gegeben hat. Und als ich dann da rauskam, dachte ich so, ne, ich wurde dann wie immer nach so einer Pressevorführung gefragt, wie fandst du den denn? Und ich hatte schon vorher gedacht, was sage ich denn da jetzt? Weil ich habe die ganze Zeit versucht, mich hineinzuversetzen in ein kleines Kind. Und dachte so, was denkt sich so ein Kind dabei? Weil ich wurde in keinster Weise in irgendwelcher Form berührt, ja. Weil ich stelle mir diese Fragen ja häufiger. Bin ich einfach zu alt? Erreicht mich das nicht? Ne? Weil ich habe solche Kommentare oft bei Letterboxd oder auch bei YouTube bekommen, wo Leute gesagt haben, das ist doch ein Kinderfilm. Was soll das? Da kannst du natürlich nichts mit anfangen. Und ich sehe das völlig anders. Weil ich, und es freut mich ehrlich gesagt, dass ich diese Woche mit The Crew 2 das perfekte Gegenbeispiel habe, wo alles funktioniert für die Kleinen, nämlich meine kleine Tochter saß neben mir, hat übelst abgefeiert, ich habe mich über die Gags belustigt, ich fand die Moral super, ich fand die Story gut geschrieben, die Charaktere gut erzählt und da dachte ich so, ja, so funktionieren Kids-Filme, die einfach gut sind, weil sie funktionieren für alle Altersklassen.
Dann lass uns gleich über Croods reden,
ja.
Und weil ich ja Space Jam noch nicht gesehen habe, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, als er gerade rauskommt, dann sitze ich wahrscheinlich exakt jetzt im Kino und gucke das, was David gerade so wundervoll beschrieben hat und werde hoffentlich ein wenig mehr Freude haben als er.
Ich bin gespannt auf deine Meinung, ja.
Drückt mir die Daumen. Für alle, die jetzt aber am Anfang, wie David meinte, sagen, Michael Jordan, was hat er eigentlich gemacht, sollten wir unbedingt den Verweis auf The Last Dance, die Doku-Reihe auf Netflix geben, die wirklich grandios ist, eine der besten Produktionen auf Netflix, rund um das Leben und Sein von Michael Jordan und den Chicago Bulls.
Da wird leider Space Jam auch nur angeschnitten. Ich hätte sehr, sehr gerne mehr von dieser Produktion, aber es geht natürlich eher so um seine Zeit im Basketballteam, aber
ich wollte das nur als Querverweis mal mitnehmen an der Stelle, weil das, glaube ich, Sinn macht für die Leute. Ehe wir jetzt über Croods 2 alles auf Anfang oder The New Age, wie er, glaube ich, im Original heißt, reden und New Age, ich hatte den vor wirklich Ewigkeiten gesehen, aber ich weiß noch, oder beziehungsweise ich habe ja dann auch die Kritik jetzt die Woche gemacht, mir ganz viel nochmal wachgerufen, dass es echt erstaunlich ist, wenn du einen Film machst, der 2013 ja, glaube ich, in Deutschland auch gar nicht so viel gesehen wurde. Also wen immer ich gefragt habe, hast du mal die Croods gesehen? Die Leute dann so, ja oder nee oder immer so, irgendwie hatten sie den nie im Kopf als einen guten Animationsfilm.
Ich auch nicht.
Hatte damals aber richtig Spaß an dem. Und jetzt die Fortsetzung über 7 Jahre später, übrigens, was interessant ist, zu nicht mehr der Hälfte des Budgets gemacht. Eine fantastisch lustige, völlig, also rasante, was die Farbpalette angeht, grellste Produktion, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe, aber mit so viel unterschiedlichen Charakteren, einem ganz tollen Tempo an Witzen, die sitzen für Große und Erwachsene, für Große und Kleine, aber auch so ein bisschen Sozialkritik, wenn das Fenster, was natürlich eine ganz tolle Erfindung ist, dann so ein bisschen als die Kritik erhält, dadurch, dass die Kids heutzutage vor dem Bildschirm und Handys nicht mehr wegzukriegen sind, ist das ultra toll. Also, in die Croods 2. Die Familie, die wir aus Teil 1 kennen, sind aus der Höhle raus, suchen ein neues Zuhause, finden ein Paradies mit hohen Mauern umringt und treffen eine Familie namens Bessermanns oder Bettermans im Original, die halt alles schon ein bisschen besser können. Die sind keine Höhlenmenschen mehr, sondern in der Evolution eine ganze Ecke weiter. Die haben Dusche, die haben Fenster, die haben Gärten voll mit Obst und Gemüse, müssen deswegen also nicht mehr wie Blöde rumjagen. Die haben auch nur eine Regel, es keine Banane. Also ist. Bananenessen ist verboten. Warum, werden wir später lernen. Und dann gibt es auch so eine Love-Interest-Geschichte und ein bisschen moralische Unterwanderung und natürlich irgendein rasantes Finale, auf das das Ganze hinauslaufen wird. Aber die Croods 2, und das nicht mehr vom gleichen Regisseur, witzigerweise, sondern einem, der vorher Animator war bei Disney, bei DreamWorks, hat hier, wie ich finde, eine richtig schöne, lustige Seite, auch mit Vorurteilen, wie man miteinander spielt, auf so eine sehr unterhaltsame Art und Weise, wie du vorhin schon sagtest, glaube ich, vor allem den Kleinen auch was mit zu geben und ist eine richtig, richtig coole Nummer geworden, finde ich, die Croods 2. Nur leider hat der erste Teil gar keine so große Fanbase in Deutschland. Ich finde, beide sind wirklich gelungene Streifen.
Also ich war nicht vorbereitet darauf, weil ich den ersten gar nicht auf dem Schirm hatte. Also wirklich auch, als ich den Trailer zum zweiten Teil schaute, saß ich da und dachte, Moment, davon gab es den ersten Teil, aber es ist ja auch 2013 gewesen, da habe ich wahrscheinlich auch einfach, es war das Jahr, an dem ich gerade meinen Kanal gestartet habe, vielleicht habe ich da einfach den Kopf nicht dafür gehabt. Ich war nicht vorbereitet auf dieses Faultier, Robert. Und dieses Faultier alleine ist, also das ist mir noch unverständlicher, dass vom ersten Teil keiner was mitbekommen hat. So, jetzt trifft der Hauptprotagonist, der ein kleines, also das niedlichste Faultier des Planeten auf seiner Schulter hat, trifft auf ein anderes Mädchen, eben die Tochter von den Bettermans. Und die hatten ein rosanes Mädchen-Faultier auf der Schulter und die haben sich dann lieb. Und ich dachte so, nee, das gibt's ja nicht. Mein Herz explodiert. Der Film hat jetzt schon gewonnen. Die Charaktere sind total gut. Ich mochte auch, in der deutschen Synchronfassung wird der Vater gesprochen von Uwe Ochsenknecht. Das funktioniert hervorragend. Janine Ullmann spielt die Tochter von ihm, oder spricht die Tochter.
Wo du gerade bei Stimmen bist, im Original ist Nicolas Cage,
genau,
der die eine Stimme,
Ryan Reynolds.
Und das ist sein 100. Film in seiner Vita,
okay.
Nur mal als Funfact. Nicolas Cage, 100. Film.
Und die machen das richtig gut. Und dann fängt das schon so an mit Verweisen auf den ersten Teil, ne? Die haben sich, die Tochter hat so einen neuen Typen getroffen und der bringt jetzt so ein bisschen Unruhe in die Familie rein, weil der Vater möchte eigentlich, dass die Sippe sich niemals trennt. Und die Tochter und der neue Junge, die wollen dann halt so, ne, wollen sich lösen von der Sippe und er kann das nicht so akzeptieren. Und das fängt schon an mit Themen, die Kinder, die aber auch Väter oder Familien immer schon bedrückt haben oder die wichtig waren. Und da merkst du so, also dieses Herumgespringe in digitalen Welten, wo dann plötzlich ein Zeichentrickhase reinkommt, das geht natürlich auch für, ne, wenn man Unterhaltung will. Aber in Space Jam 2 haben sie auch so einen Vater-Sohn-Konflikt reingeschrieben. Der funktioniert null, nie, gar nicht. Und das hier ab der ersten Sekunde. Das liegt daran, dass die Charaktere einfach super sind und die Witze sind auch super. Ich habe so oft gelacht, weil so viele schöne auch Running Gags drin sind, die immer wieder funktioniert haben. Also das ist ein ganz, ganz sorgfältig gemachter Film, wo sie ganz clever das erweitern. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, aber diese, ne, du sagst, sie stoßen die Tür auf zu einer neuen Welt, treffen neue Charaktere. Diese neuen Charaktere sind auch, da ist keiner verschenkt. Die Frau ist super, der Mann ist super, die Tochter, da hinkt es so ein bisschen, aber auch die hat so ihren kleinen Character-Arc, der am Ende zu einem Abschluss kommt. Also alle haben am Ende etwas gelernt, alle sind am Ende besser oder anders, ne? Und das ist halt Figuren schreiben, wie es sein muss. So. Und darüber hinaus ist es perfekt animiert und ist es auch noch witzig. Da gab es fast nichts zu meckern dran. Also es gibt so, der dritte Akt war mir vielleicht ein bisschen zu viel. Da merkte ich auch, die Kleine neben mir wurde so ein bisschen, ne, das war dann, es wirkte länger, als er dann tatsächlich war. Der geht nur 95 Minuten oder so, aber wirkte dann ein bisschen länger. Aber das ist die einzige Kritik, die ich dann noch hätte an The Croods. Weil deswegen es war auch so ein Moment, wo ich dachte so, ha, das nimmt mir so ein bisschen diesen Druck auch für die Space Jam 2 Kritik. Weil ich das damals bei Frozen zum Beispiel schon immer.
Das wäre eigentlich voll schön, wenn du auf deinem Kanal eine Kritik dann zu Croods 2 machen würdest, aber das ist wahrscheinlich nicht so deins, ne?
Nee.
Aber eigentlich wäre so ein schöner Kontrast. Oder Loki, habe ich auch heute noch gedacht, wollte ich dir eigentlich noch sagen. Loki wäre natürlich auch spannend.
Ja, Loki habe ich erwähnt in meiner Black Widow-Kritik. Müsste man mal gucken. Also ich weiß, ich taste mich gerade so ran, was ich da mache.
Du schaffst das.
Ich weiß es ehrlich
du
gesagt
schaffst
nicht.
Das. Du schaffst es. Ja. Aber schön, dass dir Croods 2 gefallen hat. Und ich meine, 7 Jahre Entwicklungszeit dazwischen. Die wollten den Film immer mal machen. Dann wurde er wieder ad acta gelegt. Dann kam DreamWorks dann doch wieder zurück damit. Ich finde auch bei dem Look einfach krass, wenn man sich anguckt, was für Budgets ja normalerweise Drachenzähmen auch bei DreamWorks und so weiter verschlungen haben. Da hat er sich schon angedeutet, dass der dritte Teil ja auch günstiger war als die Teile zuvor. Und hier, der hat nur noch Croods 2 65 Millionen Dollar gekostet. Und sind wir mal ehrlich, ganz oft kosten diese Animationsfilme gerne 150 Millionen und mehr. Das ist schon was, das ist beeindruckend, was da anscheinend technisch oder kostenmäßig schnelleres Rendering oder was auch immer möglich ist, so eine Filme zu machen mit so einem Look zu so einem geringeren Preis ein paar Jahre später. Das fand ich auch nochmal ganz spannend.
Der war ja Anime-Animator. Vielleicht hat er da ein paar besondere Skills.
Ich finde, wir haben schon lange nicht mehr Tony Soroundi erwähnt hier im Podcast.
Ja. Was gibt's noch? Ich könnte was über Black Widow sagen,
Wir könnten über Black Widow reden oder ich mach's mal Catweasel.
Ja. Eins von beiden. Oh ja, möchte ich wissen. Wie war's denn jetzt, Robert?
Also ich habe mir Catweasel angeschaut, ein Film, dessen Trailer ich auch die ganze Zeit über die Pandemie hinweg schon nicht spannend fand. Ne? Also Tobis Film, die den rausbringen, haben mir ja immer wieder irgendwelche neuen Snippets und Clips gefühlt rausgebracht, nach dem Motto, wenn es wieder läuft, dann läuft's wieder. Also haben diesen Film quasi als großen deutschen Opener geplant, wenn die Kinosäle wieder aufmachen. Muss man mal sagen, Otto hat es irgendwie mit den für mich leider schon immer ähnlich langweiligem Humor geschafft, 40, 50 Jahre ganz vorne mitzuspielen. Das ist der wahnsinnig erfolgreiche deutsche Kinofilm.
Ja, aber ganz ehrlich, das sagt mehr über das deutsche Publikum und weniger über Otto aus, weil ja, Otto war mal witzig und ich meine, das ist halt wie so eine Platte, die einen Sprung hat und hängen geblieben ist, aber im Club gehen trotzdem noch immer alle rein und sagen, yeah, geil, der geile Beat, der immer noch durchloopt.
Auf jeden Fall. Ich meine, der hat einen der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten gemacht in Deutschland, weißt du. Also Otto, der Film hat ja irgendwie, weiß ich nicht was, 18 Millionen, 12 Millionen,
viele Millionen Zuschauer. Mal der erfolgreichste deutscher Film aller Zeiten, ja, ja. Und das für lange Zeit.
Auch noch seine 7-Zwerge-Nummer ist ja auch nochmal 7 Millionen oder sowas geguckt worden. Auf jeden Fall Otto als Catweasel, wohl eine britische Serie aus den 70ern, mit denen ich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, weil ich mit Popkultur oder so nie in Berührung gekommen bin, als Kind nie was mit zu tun hatte, nicht kannte. Und er spielt einen Zauberer, der im Jahr 1020 fliehen will und mit einem Zauberspruch auf einmal 1000 Jahre später in der Heute-Zeit landet, wo ihn Benny findet, von Julius Weckauf, gespielt. Den kennen wir alle als richtig guten Akteur aus Der Junge muss an die frische Luft. Und zusammen suchen die jetzt seinen Stab, der Anavandur heißt, damit er wieder zurück kann, 1000 Jahre zurück. Aber dieser Stab, da hat es auch gleichzeitig noch eine Behörde drauf abgesehen, der ist nämlich ganz dolle wertvoll. Und so entsteht eine ganz doll familienkindgerechte, vorhersehbare, langweilige, unlustige Geschichte, in der von Katja Riemann, die völlig overacted, und Otto, der fünfmal den Gag, dass eine Glühbirne an- und ausgeht, den sie im Trailer schon verbraten haben, im Film ganz viele dieser Situationen kriegt, in der er auf Alltagssituation XY trifft und es für Magie hält, wenn eine Ampel von Rot auf Grün springt und so eine Geschichten. Davon kriegst du dann 5 bis 10 Situationen aneinandergereiht, dann halt diesen Versatz von Otto, wenn er rumläuft, immer noch in diesem Ottifanten-Modus rumgespringe hin und wieder, mit einer ganz, ganz langweilig vorhersehbaren Geschichte, und da hast du am Ende dann Catweasel raus, ein Film, der irgendwie versucht, da habe ich auch so ein bisschen wie du gedacht, was ist denn jetzt, wenn man ganz klein ist, findet man das irgendwie interessant, und ich saß in einem doch relativ vollen Kinosaal, je nachdem wie die Corona-Regeln es ihm zuließen, die dann wirklich auch noch nach 60 Minuten gesagt haben, die Kröte. Ich dachte mir so, echt jetzt? Naja klar, die Kröte. Weißt du das schon seit 30 Minuten, die Kröte, was da jetzt kommt so ungefähr?
Aber mir fällt das immer wieder auf, dass Leute wie wir, die wirklich, also wir gucken ja nicht viele Filme, wir gucken ja wahnsinnig viele Filme. Also wir gehen ja pro Woche nicht nur 3-4 Mal ins Kino, sondern ich gucke ja dann auch zu Hause dann immer noch jeden Tag mindestens einen Film. Und es ist dann schon so, dass ich das immer wieder auch in meinem Umfeld merke, dass du gerade bei Horrorfilmen, also bei Genrebeiträgen, die nach Schema F funktionieren, da weißt du halt dann einfach irgendwann, was ungefähr passieren könnte. Und das deutsche Kino ist jetzt wirklich nicht für Einfallsreichtum bekannt.
Zumindest nahezu der gesamte Cast, bis auf Henning Baum aus meiner Sicht, spielt ganz doll schlecht in dem Film. Henning Baum spielt okay. Der Film ist zäh, langweilig, stumpf, nicht lustig und vorhersehbar. Gut fand ich das süße Setting und dass er irgendwie versucht, niedlich zu sein. Aber eigentlich das als Lob auszusprechen, ist schon eine Abstrafung für sich. Ja, dass jemand versucht, gut zu sein. Also eine ganz, ganz langweilige Nummer, finde ich, von Sven Unterwald, der ja viele Filme mit Otto schon gemacht hat. Ich habe dem 3,5 von 10 möglichen Punkten gegeben. Und da ist auch schon Gnade dabei. Ich dachte nicht, dass er so schwach ist, wie er sich dann auch noch anfühlte. Ich finde so Filme, die 96 Minuten, weil das ist interessant, sowohl Catweasel als auch Croods gehen beide 96 Minuten. Bei dem einen denkst du, die hat jemand eine Kurzgeschichte erzählt, bei dem anderen denkst du, muss das Marathon laufen. Also es ist richtig übel, wie unterschiedlich sich die gleiche Zeitspanne anfühlen kann. Also Catweasel, wenn ihr harte Otto-Fans seid, dann vergebt's ihm. Viel Spaß im Kino, meiner Sicht.
Ich verstehe das deutsche Kino da wirklich immer wieder gar nicht, ne? Aber wird sich schon irgendwie rechnen, und auch Otto wird irgendwie wieder ziehen und die Leute werden dann sagen, Mensch, guck mal, er ist wie ein Ottifant gelaufen. Naja, egal.
Aber der ist 72 inzwischen und seine Physis so, es gibt so ein paar Sachen, da siehst du, dass sie jetzt nicht gestuntdoubled sind. Was der noch für 72 für eine Agilität aufzeigt, das fand ich eigentlich ganz beeindruckend. Aber gut, es geht jetzt hier nicht um Otto, wollte ich trotzdem mal sagen.
Ich will ganz kurz noch erzählen, was du noch nicht kennst, nämlich Resident Evil, Infinite Darkness. Ist eine
Der Trailer sah richtig gut aus. Habt ihr in der Netflix-Vorschau?
Oder? Ja, ja, ist es nicht.
Schade.
Nee, also ich muss auch da wieder sagen, das ist jetzt ja der, also es ist ja kein Film, sondern es ist eine Miniserie, die alle Folgen gehen, so 20 Minuten, glaube ich, und hat die erste Staffel, ich dachte so, wow, die haben bei Netflix nur die ersten 4 Folgen rausgebracht, das machen die doch sonst nie, die bringen doch alle am Stück. Ja, stellt sich heraus, die erste Staffel ist nur 4 Folgen lang. Wer weiß, ob es eine zweite geben wird und ist im Grunde so eine Fortsetzung zu, es gibt schon 3 Filme aus dem Resident Evil Universum, die alle animiert sind. Ich habe versucht hinterher, weil die gibt es alle bei Netflix, mir den ersten von 2008 anzugucken, das ist aber nicht möglich, weil der furchtbar, der sieht so schlimm aus, so mies animiert, aus heutiger Sicht natürlich, damals mag das halbwegs okay gewesen sein, heute kann ich das nicht mehr gucken für 1,5 Stunden lang. Infinite Darkness ist, uns ganz kurz runterzubrechen, als hätte irgendjemand Resident Evil 6 hätte gedacht, so, ja, die Fans haben es nicht gewollt, ich mache trotzdem den 7. Teil wieder ganz genauso, mit den immer gleichen Charakteren, den immer gleichen Geschichten von irgendwelchen, ne, also Untergrundbasen und den gleichen Bedrohungen. Du wirst es vielleicht nicht wissen, weil du dann in dieser Spielewelt ja nicht so drin bist, aber Capcom hat dann den 7. Teil, nachdem der 6. viel Kritik bekommen hat, weil das immer so ein Theater war zum Ende, haben sie das rebootet und komplett nochmal umgebürstet und so in die Richtung, dass es heute sich wirklich wieder viel mehr wie Horror anfühlt und weniger wie ein Theater, wie ja auch zum Beispiel die Paul W.S. Anderson-Filme waren. Und das ist jetzt wieder dieses Theater. Das ist wieder, Leon S. Kennedy kommt rein, es gibt Zombies im Weißen Haus und dann schießt er 2, 3 davon tot und das Ganze fühlt sich an wie eine Zwischensequenz aus einem Teil, der irgendwie mittendrin verworfen wurde. Und ich saß wirklich die ganze Zeit da und dachte, so, dann bin ich ja jetzt so weit, um an den Controller zu gehen. Aber dieser Moment, wo ich selber spielen durfte, den gab es nie. Und dann merkte ich erst, also ich habe den 6. Teil damals nie gespielt, was die Fans eigentlich immer kritisiert haben. Denn wenn man diese Spiele nicht selber spielen konnte, dann sind die einfach wirklich dumm. Diese Charaktere bekommen, wir haben es gerade gesagt, Character Arcs ist was sehr Wichtiges, die bekommen überhaupt keine Entwicklung, gar nicht. Die sind einfach da und am Ende sind sie wieder weg. Und wenn du verstehen willst, wer diese Personen, die da gerade durchgelaufen sind, die gerade so ihren Namen gesagt haben, überhaupt sind, dann musst du dir schon die Spiele vorher angucken oder irgendwelche anderen Filme. Weil in diesen 104 Minuten wird nichts verraten. Und ansonsten ist das halt das Gekröse, was man kennt. Ne? Zombies greifen an, Untergrundbasis, irgendein Virus, Antivirus, einer schmilzt, einem fliegt der Arm ab, boom. Am Ende ist ein Raketenwerfer mit drin, wie in den Spielen. Ja, also ich habe mich nicht zu Tode gelangweilt, weil irgendwo hat
es. Weil du bist ja noch da.
Es hat so seinen Trash-Faktor, ja, aber und es war besser als, weil Mila Jovovich war nicht dabei, das fand ich schon mal angenehm. Und? Aber ich hoffe wirklich, dass es soll ja dieses Jahr oder nächstes Jahr das Reboot der Filmreihe kommen. Ich hoffe inständig, dass die sich ein Beispiel an der Spielreihe nehmen und sagen, ey, wir fangen nochmal von vorne an und diesmal aber auch qualitativ von vorne an.
Schauen wir einfach mal. Apropos, irgendwo, wem fällt der Arm ab oder fliegt ein Arm ab, weil du es gerade gesagt hast. Ich muss nochmal erwähnen, letzte Woche habe ich relativ viel Feedback bekommen zu unserem Ranking mit Menschen, die im Film Fuß oder Bein verletzt bekommen haben. Lieutenant Dan, du hattest vollkommen recht, in Forrest Gump, dem werden die Beine weggeschossen.
Ja.
Der hat keine Rückenmarkssache oder so, was ich da gesagt habe. Wolltest du was zu Resident Evil sagen oder hast du?
Aber die werden ihm doch nicht weggeschossen, also sie sind nicht ab.
Also, doch, die sind
ab. Nein, die sind nicht ab, das ist nicht wahr. Das ist nicht richtig. Also sie werden ihm abgenommen, weil sie glaube ich, zerfetzt werden. Aber sie sind nicht ab.
Na, dann sind sie doch abgesprengt und dann werden sie amputiert.
Naja, aber sie sind nicht abgesprengt. Sie sind halt zerfetzt oder sind halt irreparabel zerstört.
Ey, du, okay, wenn ein Bein bis, sage ich mal, Mitte Schienbein weggesprengt ist, ist es dann zerfetzt oder nicht?
Es ist ja nicht weggesprengt. Zerfetzt bedeutet, das Bein ist noch dran, aber es ist irreparabel beschädigt und muss deswegen amputiert werden. Wenn es
ab
ist, wird nichts mehr amputiert, weil dann ist es ab.
Wurde es denn, ja, aber es kann ja bis zum Schienbein abgesprengt sein, ja. Und dann sagt man, und dann amputieren wir 15 Zentimeter drüber am Gelenk, dann hast du sowohl
es eine Absprengung. Es ist aber nicht abgesprengt, es ist nur zerfetzt, Robert. Bitte google, was der Unterschied ist.
Dann hast du eine Absprengung und eine Adoption, wollte ich sagen, eine Amputation.
Ja. Nee.
Das ist echt, ich wollte eine Korrektur hier, das ist ein super Nebenthema.
Ich will jetzt einfach nicht mehr darüber reden, weil ich habe recht. Das recherchieren
wir bis nächste Woche. Leute, ihr könnt bitte Nachrichten an uns schicken, wenn ihr rausfindet, was für eine Sprengung oder Nicht-Sprengung bei Lieutenant Dan
stattgefunden hat. Also wenn er weggezogen wird, hat er beide Beine noch dran. Das weiß ich. Das hätten die niemals gezeigt. Aber
vielleicht sind die schon matschig um die Hose rum. Also
da ist nur noch Matt drin.
Bevor wir über Black Widow ganz kurz reden, wechseln wir einmal in die Werbung. Und wir bedanken uns einmal mehr bei unserem sehr treuen, hochwertigen und von mir persönlich als sehr zufrieden zertifizierten Partner Coro Drogerie.
Und auch nicht nur von dir. Jetzt redest du hier nur von dir. Auch ich möchte mich da einklinken, bitte. In mein Müsli kommt mir nichts anderes mehr als die getrockneten Früchte von Coro.
Wirklich jetzt?
Ja, wirklich. Also ich muss natürlich dazu sagen, meine Frau macht das Müsli, aber es ist trotzdem mein Müsli, so.
Also Coro Drogerie ist quasi, könnt ihr online haltbare Produkte bestellen, das haben die in großen Mengen, in großen Packungen, dadurch, dass es dann nicht mehr zum Einzelhändler muss und eben nicht in vielen kleinen Unterverpackungen ist, spart man Transportwege, spart man Verpackung, sie haben eine ganz hohe Qualität, ich merke das bei ganz vielen Produkten, beispielsweise Hefeflocken, werdet euch fragen, was ist das für Veganer, so eine Art käsiger Ersatz, so eine Qualität, ich habe so viele Marken getestet, habe ich bisher noch nicht gehabt, ich habe jetzt für mich ganz doll entdeckt, morgens im Porridge, also Davids Müsli Pendant, getrocknete Erdbeeren waren wieder lieferbar. Oh, das ist so geil, wenn du die reinmachst und die saugen sich voll. Die schmecken so lecker. Und die haben einfach eine riesengroße Auswahl. Sei es Öle, Saaten, Nüsse von Reis und Biss. Also wenn ihr die Coro Drogerie nicht kennt, schaut mal rein. Die haben auch eine sehr transparente Preisgestaltung. Da könnt ihr bei jedem Produkt über Jahre hinweg sehen, wann war das mal wie teuer. Und wenn ihr auch noch beim Bestellen den Code SCHWAFEL5 eingebt, bekommt ihr auf die so schon extrem fairen und niedrigen Preise nochmal 5% Rabatt.
Da grinst er. Denn immer wenn er mal was sparen kann, ist Robert ganz vorne dabei. Ich wette, er sitzt zu Hause auch da und wird den Code SCHWAFEL5 eingeben. SCHWAFEL5.
Das geht, nein, mache ich gar nicht. Das wettest du wirklich, hättest du verloren. Also auf jeden Fall vielen Dank an die Coro Drogerie und damit gehen wir wieder raus aus der Werbung rein zu Black Widow.
Ich will da nur ganz kurz was sagen, weil du hast letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, das war so ganz weird. Ich möchte euch kurz ein Drama in zwei Akten erklären. Robert hatte mir und euch im Podcast ja erklärt, dass der Film so Marvel gut sei, aber gar nicht so gut. So. Und dann am nächsten Morgen bekam ich, sorry, dass ich wieder die Insights droppe, eine Sprachnachricht, wo du mir dann sagtest, naja, so ganz so hast du das gar nicht gemeint. Und letzten Endes
ja und nein. Ich habe dann darüber nachgedacht. Soll ich dich erstmal ausreden lassen oder soll ich gleich?
Genau, also lass mich. Dann hattest du eine 7/10 gegeben, was für dich ja eine wirklich gute Wertung ist. Und dann dachte ich so, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was du damit meintest zum Marvel gut, weil ich finde den Film, ich habe ihn jetzt auch mittlerweile gesehen und man kann die Kritik auf meinem Kanal ja auch sehen, ich finde ihn so viel besser als den Durchschnittsscheiß, den Marvel sonst abliefert.
Naja, ich hatte es damals ja schon angedeutet, jetzt hast du den Film ja auch gesehen. Ich finde, wann immer der in die ganzen Action-Sequenzen geht, hat ja diesen dauerhaften Look, den ich aus allen Marvel-Filmen kenne. Genau, da hast du recht. Da überreicht er mich. Und das nimmt ja auch nicht wenig Raum ein von den 2 Stunden 14, die der Film ja wirklich auch lange ist. Ja. Dann nimmt das nicht wenig Raum ein. Und dann kommt dazu, dass ich viele der Gags, die der David Harbour bringt, so diese innerfamiliären Witze, die sie so aufziehen, finde ich jeden zweiten so drüber und deplatziert und vor allem manchmal auch um ernste Momente, die wirklich auch eine Wirkung haben könnten, so schnell rauszureißen, dass ich schade fand. Weil, wenn der Film ein bisschen ernster wird, zum Beispiel eben, als sie zeigen, wie sie und ihre Schwester zu so Black Widows gemacht werden, wie die als Kinder nur in den Credits vor einem Weihnachtsbaum gezogen werden, eigentlich sonst in einem runtergekommenen Raum, um irgendwelche tollen Bilder zu bekommen, oder Phillips Pugh darüber erzählt, wie sie als Frauen gar nicht mehr Frauen sind,
Florence. Physisch. Mit dem Namen, ja, mit
was habe ich gesagt?
Phillips Pugh. Letztes Mal war sie Florence Puff, jetzt ist sie Phillips Pugh. Mal sehen, wer sie nächstes Mal ist.
Phillips Puff. Das ist eine so beeindruckende Szene, wenn sie darüber reden, warum, was mit ihnen gemacht wird, dass sie gar nicht mehr Frauen von der Anatomie her sein können. Und der Film hat immer wieder diese saustarken Momente, dass ich mir dachte, in dieser Tonalität könnte der was ganz anderes noch sein. Der brodelt eigentlich eine ganz andere Kraft drunter. Und dann merkst du immer wieder dieses Marvel-Korsett, was dann eben so das so einschürt und einschnürt. Und ich fand übrigens auch noch, das ist aber nur als Randinfo, das hat nichts mit meiner Meinung zu tun, hat er schon bei meiner Review gesagt, dass ich mal gespannt bin, ob sie in der deutschen Synchro, hast du den auf Deutsch oder Englisch gesehen?
Auf Englisch.
Ob die auf der deutschen Synchro die ganzen russischen Akzente beibehalten, tun sie nicht. Sprechen alle akzentfrei. Okay. Das finde ich echt schade, wenn man sich das überlegt, wie viele da.
Ich finde es ein bisschen komisch, weil du bei diesem Film von dem Film quasi erwartest, dass er, ne, also ich für meinen Teil habe mir gedacht, ich finde es schön, dass er das macht, was er macht, weil er damit mehr macht als alle anderen Marvel-Filme. Du hingegen sagst, oder so hört sich's gerade an, dass, ja, der Ansatz ist da, aber da hätte noch mehr sein können. Und das verwirrt mich insbesondere, weil du ja so Endgame zum Beispiel total für diesen immer gleichen Schrott abgefeiert hast. Klar, da gibt es eine sehr viel gewichtigere emotionale Note, aber ich finde, das ist der erste Film in diesem ganzen Marvel Cinematic Universe, der sich richtig Zeit nimmt zum Teil auch. Also klar, es gibt viele Actionsequenzen, da hast du vollkommen recht, und die sind sehr, sehr samey, wobei ich es schön finde, dass hier mal kein Weltenzerschmetterer am Start ist und dann die Laserstrahlen durch die Botanik fliegen, weil das ja zuletzt in jedem dieser Filme war. Klar, am Ende muss es dann doch wieder irgendwie nicht auf der Erde sein, ne? Beziehungsweise eben in der hohen Luft, aber ich muss gestehen, ich fand es schön, dass es mal handgemacht war. Aber dann nimmt sie sich in der Mitte halt wirklich Zeit für zwischenmenschliches Drama. Eben auch diese Sache, die du gerade erwähnt hast, wo es um die reproduktiven Organe geht. Und es gibt einen wirklich, also es ist mein Lieblingsgag. Ich musste überhaupt nicht lachen, weil ich ihn so clever fand, wo es um diese Posen geht. Das fand ich richtig stark, weil die Marvel-Filme selten so frech und selbstreferenziell gewesen sind. Du merkst, da hat jemand das Drehbuch geschrieben, der vielleicht sogar einen kritischeren Blick darauf wirft. Sich dann aber letzten Endes nicht davon lösen konnte, aber ich sagte es gerade schon, ich bin froh für das, was ich bekommen habe, nämlich einen Film, der mal was anderes versucht, der diese Frauen in den Vordergrund setzt, das Thema auch aus deren Blickwinkel betrachtet, auch sich so ein bisschen anfühlt wie so ein Spionage-Thriller, also fast was Borniges hat, weil er auch in Osteuropa spielt und dann
klaut aber auch sogar die ganze Wohnungskampfszene, ja, ist, die Jason, also 1:1 von Jason, ich glaube vom zweiten Teil abgekupfert.
Zumindest inspiriert, sagen wir es so, ja. Und ja, ich fand auch den Bösewicht, es gibt ja, in meiner Kritik hatte ich Schwierigkeiten irgendwie zu erklären, weil ich wollte ungern das spoilern, aber es ist nicht möglich zu sagen, dass ich den Bösewicht langweilig fand, ohne zu sagen, dass ich den Bösewicht eigentlich auch super fand, und da möchte ich eigentlich nicht mehr zu sagen, aber es gibt für jeden Punkt, hatte ich so einen, wo ich dachte, ja, da wäre noch was gegangen, aber ich, wie gesagt, bin froh dafür und möchte da eigentlich nicht noch mehr erwarten. Also sicherlich geht da viel mehr, das sieht man ja bei anderen Filmen, und es gibt ja bei zum Beispiel Mad Max oder Mission Impossible, die sind da nochmal weitaus mehr drüber, und auch im Marvel Cinematic Universe fand ich Winter Soldier da eigentlich am stärksten. Aber das wird nicht häufig passieren, glaube ich. Also ich bin mal gespannt, was Shang-Chi mit den Kampfszenen erreicht. Aber auch da, wer weiß, was dazwischen menschlich dann passiert.
Für mich war halt so ein bisschen der Punkt, dass sich Black Widow wie zwei Filme manchmal anfühlte. Wie die eigentlich interessante Geschichte über sie und dann über, ja, jetzt was halt jetzt passiert. Und das fand ich ein bisschen schade. Um auf deine Sache einzugehen, auf das ich Endgame und so gefeiert habe, da fallen mir zwei Dinge zu ein. Das eine ist, dass ich auf der einen Seite von ausglaube, dass das Marvel Cinematic Universe jetzt mit diesem Anbeginn der vierten Phase sich in einer neuen Zeit, einem Publikum, was mitgewachsen ist, neu präsentieren muss. Ich glaube, diese Formel, die du schon so lange nicht magst, die ist jetzt wirklich auch mit Endgame eigentlich zu einem Ende gekommen. Das ist das eine.
Bist du sicher?
Das ist das, ne, ich glaube, sie werden es vielleicht weiter so versuchen, aber für mich als Zuschauer ist sie damit an den Peak gekommen, wo ich dann ein anderes Marvel Cinematic Universe gern hätte. Und das andere ist, dass ich natürlich auch in diesen Filmkritiken reife. Und natürlich, wenn wir beide jetzt ein halbes Jahr miteinander jede Woche über Filme reden, dann hinterlässt es bei mir natürlich auch Spuren. Aber ich finde das gut, also eine Entwicklung. Und dann frage ich mich manchmal dann auch noch ein bisschen kritischer als vielleicht zuvor, oder vielleicht ist es auch einfach das Älterwerden, geht da nicht was anderes? Sollte man jetzt nicht mal, aber es ist ja ganz normal, wann immer du mehr über eine Sache lernst, und das ist ja alles ein fortlaufender Prozess, da entwickelt man sich auch auf diese Art und Weise weiter, wie man über Filme denkt und sie sieht und erlebt. Und deswegen finde ich das völlig legitim, dass ich quasi nicht immer weiter durchfeiern werde, dass sie das ständig Gleiche machen.
Du, ich will dich da auch gar nicht kritisieren, sondern es geht eher darum,
ich versuche das nur darauf dazu einzugehen, woher das quasi kommt. Ich fühle mich auch gar nicht kritisiert, ich fühle mich der Max höchstens beobachtet, aber das ist ja auch richtig.
Was natürlich passiert, wenn wir so lange jetzt schon irgendwie das zusammen machen und so lange jetzt auch Filmkritiken irgendwie versuchen, euch nahe zu bringen. Ich glaube, damit haben wir es. Oder hast
geschafft,
du noch irgendwas gesehen?
Zu reden, was wir zuletzt gesehen haben. Nein, es reicht auch schon wieder. Ja, fast. Ja. Wir sind schon wieder bei 45 Minuten und kommen zum Hauptthema.
Ja. Wir haben es gerade schon gesagt, Space Jam war ja 1996. In den 90ern, ich bin 1990, bin ich gerade 9 geworden und bin dann natürlich im besten Alter gewesen, weil Jurassic Park, Gremlins 2, auch der grandiose, letzte Woche habe ich ihn erwähnt, Trabi Goes to Hollywood, die sind alle in dieser Zeit rausgekommen. Also ich hatte wirklich Glück, dass ich viele Filme damals im Kino sehen konnte, wie zum Beispiel eben den ersten Jurassic Park oder Matrix oder Independence Day.
Was uns schon mal grundsätzlich unterscheidet, weil ich bin 1990 3 gewesen. Mhm. Das heißt, ich bin, und das ist auch eine wichtige Ära dieses Zeitalters, die gewesen, wo jetzt, also gehört zu denen, es war nicht viel Kohle da, wir sind nicht ins Kino gegangen, Eltern geschieden, deswegen habe ich immer wieder Zeit bei meinem Vater verbracht. Und der war unter anderem Gastronom und hatte in einem kleinen Ort eine Gaststätte, wo darüber eine kleine Videothek dazu gehörte. Mhm. Und ich habe all diese Filme nie im Kino gesehen, aber auf Videokassette. Ja. Viel zu jung habe ich die gesehen, aber ich bin dann quasi der dann 1-2 Jahre später so die Filme auf Videokassette gesehen hat.
Ich habe halt, wenn ich zurückblicke in diese Zeit, habe ich immer das Gefühl, dass, also man kann das ja, diese filmischen Zeitalter kann man ja so unterteilen, so in Ehren, Eras. Du hast die Swinging 60s und in den 70ern wurde das Kino plötzlich, in dieser New Hollywood-Ära wurde das dann, oder war ja schon in den 60ern auch, sehr, sehr düster und brutal und realistisch. Und es ging plötzlich um Themen, die die Welt auch wirklich beschäftigten und nicht nur um Liebe, Romanzen und halt Gangster. Und in den 80ern war plötzlich alles bunt und Bonbonfarben und American Graffiti. Du hattest Stallone und Schwarzenegger und wie sie alle hießen, die einfach, das war die Reagan-Ära, die dann da auch gerade auslief, wo alles plötzlich amerikanisiert wurde und gefeiert wurde. Und die 90er habe ich dann irgendwie wahrgenommen wieder als einen, ich würde sagen, sehr kaltes Jahrzehnt. Weniger der Gefühle wegen, weil es gab tatsächlich da viele Filme auch in diese Richtung. Aber, und das ist, glaube ich, der erste Punkt, den ich vielleicht ansprechen wollte, die digitale Revolution, die losgetreten wurde von Jurassic Park, aber auch gerade so von James Camerons Filmen, von The Abyss und von Terminator 2 vor allen Dingen, die haben dazu geführt, dass die Leute halt gemerkt haben in Hollywood, oh, da geht ja was mit Spezialeffekten. Und plötzlich haben ja dann diese Spezialeffekte die großen Action-Stars abgelöst. Und das kamen ultra viele Filme, die alle nur funktioniert haben, weil ein Spezialeffekt drin war. Ja, Twister hat er einen Hurricane. Inferno hat er einen Vulkan. Dann
das ist so krass, das ist so krass, weil bei Twister zum Beispiel, ich war halt so klein, dass diese Gags für mich, für mein Leben lang gezündet haben. Also dieses, da ist eine Kuh. Oh, noch eine Kuh. Nee, ich glaube, das war dieselbe. Das ist für mich bis heute Twister. Und ich habe das noch mit so Kinderaugen gesehen, wo ich auch so Stürme hinterherjagen wollte und gelernt habe, das ist ein F5. Das ist ein super krasser Sturm und so. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich musste meine kindlich-emotionalen Robert kurz nach außen kehren.
Da muss ich wieder sagen, ich kann dir gar nichts mehr sagen aus diesen Filmen. Wahrscheinlich, weil ich sie aber auch seit damals nie wieder gesehen habe. Also diese ganzen Armageddon und Deep Impact und wie sie alle hießen.
Hab alle gesehen, fand die alle voll geil.
Ich habe die natürlich alle gesehen und damals fand ich sie auch geil, aber ich habe sie nie wieder gesehen, weil das war so wirklich so Popcorn-Ware. Schnell verschlungen, ne? Jetzt habe ich Bock auf einen Vulkan, komm hier, kriegst du einen Vulkan. Und dann sind da so zwei mehr oder weniger bekannte Darsteller so von A nach B gelaufen, die haben dann gesagt, oh, scheiße, da ist ein Wirbelsturm oder oh, da ist Lava. Und das ist es dann gewesen für diese Filme. Aber es hat damals vollkommen gereicht. Aber ich finde, viele dieser Filme haben dann so einen CGI-Look bekommen und wurden plötzlich auch, die Effekte waren ja dann auch wirklich super seltsam zuteil. Es gab ja Filme, da waren die Effekte einfach katastrophal. Aber weil jeder Effekte wollte, war den Leuten irgendwie gefühlt egal, wie sie ausgesehen haben. Ich erinnere mich, ich habe neulich erst Time Cop wieder gesehen mit Jean-Claude Van Damme. Und am Ende verschmilzt ja der Bösewicht mit sich selbst. Und es ist also wirklich die lächerlichste CGI-Sequenz, die es auf diesem Planeten gibt. Und ich weiß noch, dass ich zähle Time Cop zu Van Dammes besten Filmen und einem meiner Lieblings-Action-Filme. Aber diese Szene habe ich einfach übersehen. Also das musst du einfach drüber blicken. Aber damals gab es wahnsinnig viele Filme, auch große Filme, die solche Effekte hatten. Also nicht jeder Film war ein Jurassic Park.
Ich habe letztens Demolition Man nochmal geguckt. Und auch da denkst du so, manche Sachen sind ganz gut gealtert, aber andere sehen echt ein bisschen bescheuert aus.
Ja. Was ist denn für dich, also wir gehen mal so die großen Meilensteine des Jahrzehnts durch. Was ist denn für dich ein wichtiger Punkt in den 90ern gewesen?
Also ich habe in den 90ern auch bei der Recherche jetzt verschiedene Aspekte mal rausgearbeitet. Ich gehe jetzt mal kurz für dich mal von Film weg, sondern zu den Schauspielern, weil du eben meintest, Special Effects haben Actionstars abgelöst und so weiter. Schauspieler in den 90er Jahren wurden Stars zu Ikonen, die was zu sagen hatten. Es gab selten eine Zeit, wo Studios fast so weit in den Hintergrund rückten und Stars ihnen auf der Nase herumtanzen konnten. Das ging um bei den Gagen unter anderem ja mit Bruce Willis bei Stirb langsam 1 im Action-Genre.
Aber das fing in den 80ern schon an.
Genau, da war so der erste, der Millionenbetrag bekommen hat in den Gagen und dann in den 90ern potenzierte sich das. Also eine Julia Roberts, deine Lieblingsschauspielerin, die hat 10 Millionen bekommen, später zur Zeit von Ocean sogar 20, aber 10 Millionen Dollar bekommen. Und andere Stars, wir reden jetzt mal von Tom Cruise, Sly Stallone war damals ganz groß, Mel Gibson, Eddie Murphy, Kevin Costner,
Jim Carrey,
Harrison Ford, Robin Williams, Jim Carrey, Demi Moore oder Arnold Schwarzenegger, die haben halt verlangt unter anderem in ihren Verträgen damals Mitsprache beim Casting. Wer wird besetzt? Wer kriegt den Regieposten? Die konnten mit besprechen damals Verträge, heutzutage undenkbar, wann wird der Film rauskommen? Also die haben das Scheduling für die Studios mit besprochen, mussten das greenlighten. Die mussten, haben gesagt, die wollen die Scripts mit greenlighten. Die Entourage musste bezahlt werden. Es gibt halt so Fälle, wenn man sich überlegt, Demi Moore hatte zum Beispiel ein Flugzeug für die Entourage und ein Flugzeug für sich. Oder Julia Roberts hatte bei Drehs in Pinewood immer einen Jet startbereit, der übers Wochenende rüber in die USA konnte und dann wieder zurück nach England in die Pinewood Studios. Ja, da hast du endlose Geschichten darüber. Jack Nicholson wollte während Heimspielen der LA Lakers zum Beispiel nicht drehen. Ja? Und dann hast du so ganz viele Geschichten, dass die von Ernährungsberater bis hin zu jedem kleinen bisschen haben sie unglaublich viel gefordert. Und es gab nie wieder so eine Ära der Hollywood-Stars, was dann irgendwann eingedampft wurde, das wieder runterzukriegen, dass sie quasi so extrem dievenhaft agieren konnten und in jeden Bereich hineinwirken wollten. Das hat die 90er Jahre unter anderem mit sich gebracht, dass da ein extremer Hype war.
Guter Punkt. Für mich waren die 90er auch so das Jahrzehnt, wo das Indie-Kino plötzlich zu großem Weltkino gelangte. Und es war untrennbar verbunden mit Miramax, beziehungsweise den Weinstein-Brüdern, die eine der mächtigsten Firmen in Hollywood geworden sind in den 90ern, weil sie wirklich relativ früh gespürt haben, es macht total Sinn, die kleinen Filmemacher, die so wahrscheinlich nie einen Shot bekommen würden, zu funden und da Leuten wie Quentin Tarantino zum Beispiel Geld dafür zu geben, dass er einen Pulp Fiction dreht und so. Und Miramax und Weinstein haben das Ganze ja dann danach auch noch auf die Spitze getrieben, weil sie ganz neue Bestrebungen angestoßen haben. Die haben ihre Filme plötzlich so vermarktet wie die AAA-Filme. Ja? Also du hast einen Independence Day gehabt, der mit einem Mega-Budget in die Kinos kam, und die, dann hast du daneben eben einen Quentin Tarantino-Film gehabt, der ebenfalls von Miramax sehr groß irgendwie auf Plakate gepackt wurde oder sehr clever positioniert wurde. Die haben das ja auch wirklich super verstanden. Weinstein war ja ein Genie darin, die Oscars insofern zu manipulieren, dass er Wahlpartys für so Sachen wie Romeo in Love,
Shakespeare,
Romeo Must Die erst sagen, das wäre auch interessant gewesen. Der Oscar-Gewinner Romeo Must Die mit Aaliyah und Jet Li. Und da hat er ja dann, man munkelte ja, dass er sowas wie der englische Patient oder dass auch so Sachen wie eben Shakespeare in Love niemals einen Oscar bekommen hätten, wenn er nicht wirklich jeden zu jeder Party mit Geschenkbox eingeladen hätte. Und Weinstein hat das Ganze geprägt und der hat dann halt eben auch Namen groß gemacht, wie Sofia Coppola, der hat einen Miyazaki oder beziehungsweise Studio Ghibli nach Amerika geholt. Die, sowas wie Prinzessin Mononoke war, glaube ich, der erste Film, der über ihn lief, wo, ne, es gibt dann ganz viele Geschichten, wo er diesen Regisseuren auch immer wieder reingrätschen wollte, das muss man auch sagen. Also Weinstein hieß ja Harvey Scissorhands da drüben, weil er alle Filme zerschnibbeln wollte und nur wenige sich dafür gegen wehren konnten. Aber dieses Modell, das hat Schule gemacht.
War das die Geschichte, wo er ein Samurai-Schwert zurückgeschickt bekommen hat? Ja,
genau. Da hat der Produzent von Studio Ghibli hat quasi als Warnung, dass dieser Film nicht geschnitten wird, und er hat sich durchgesetzt, aber wenige haben es geschafft, sich durchzusetzen gegen Weinstein, weil er immer mit gedroht hat mit, ihr werdet nie wieder in Hollywood Fuß fassen können, und zwei Jahre später hat er mit Spirited Away einen Oscar gewonnen. Aber es gab dann halt eben auch andere Studios wie New Line Cinema oder Spotlight Pictures, Lionsgate, die von kleinen Indie-Größen plötzlich zu Playern geworden sind. Heute hast
Studios haben, oder auch Major-Studios haben ihre eigenen Untersektionen gegründet. Mhm. Also Fox Searchlight hat ja dann quasi auch diese Filme mit diesen etwas sozialeren Themen und so weiter aufgegriffen, und ist ja immer lange Zeit noch bis zu dem Deal für mich immer ein Qualitätsmerkmal gewesen. Ja. Auch große Studios haben sich diese Untersektionen aufgemacht.
Ja, ich hatte es gerade schon angeschnitten, die ganzen Studios haben halt asiatisches Kino nach Amerika gelockt. Also in den 90ern ist eine wirklich nicht enden wollende Zuwanderung passiert. Jackie Chan hatte sich dann entschlossen, einfach mal sowas wie Rush Hour zu machen, aber auch vorher, ich weiß gar nicht, wie der erste Film hieß, den er in den USA gemacht hatte, wo er mit diese berühmte Leiter-Szene gab es darin. Dann sind große Regisseure rübergekommen, wie John Woo oder Chow Yun-Fat, einer seiner Lieblingsdarsteller. Ang Lee hat hier Filme gemacht. Also es ist wirklich explodiert dann plötzlich.
Was ein großer, wichtiger Aspekt auch ist, ist, der Heimkinomarkt ist in den 90er Jahren so richtig explodiert. Ja. Es gab die Videokassette, also VCR, VHS, und das Heimkinosegment übertraf immer wieder und auch zunehmend die Einspielergebnisse aus den Kinobereichen von Filmen, weil Leute sich zu Hause in Videokassetten geholt haben oder geliehen haben. Und das hat eine ganz neue zusätzliche Industrie geschaffen, weil Videotheken brauchten neue Filme. Deswegen ist der Gesamtoutput auch nochmal enorm gestiegen in den 90er Jahren, wie viele Filme produziert und rausgekommen sind. 97 kam dann die erste DVD auf den Markt. 98 wurde das uns allen heute bekannte Netflix gegründet, damals noch als Versandverleih von DVDs oder von Filmen halt. Also da denken, glaube ich, nicht viele daran, dass Netflix eigentlich schon so alt ist. Und dementsprechend damit zusammenhängt, kommt das Internet auf. In den 90er Jahren reden wir davon, das Internet kommt auf. Wir haben erste Filme wie The Net, also das im Netz oder das Netz mit Sandra Bullock, die das, glaube ich, mit als erste anfangen zu thematisieren.
Ja.
Und wir haben auch der Punkt, an dem Marketing sich aufs Internet das erste Mal drehte, war der perverse Erfolg im Grunde von Blair Witch Project. Blair Witch Project war immer diese Legende, dass man sich gefragt hat, dieses Found-Footage-Material, also dieses was viele als Wackelkamera bezeichnen oder Point of View aus Sicht der Akteure, die die Kamera halten, hatte damals immer die Frage, ist das echt? Ist das echt, was man da sieht? Ich hatte super Angst, als ich das erste Mal Blair Witch Project gesehen habe. Ich habe mich, habe auch gedacht danach, weil da steht ja im Intro, dieses Material wurde gefunden und so weiter und so fort. Und ich dachte, ist das echt? $60,000 hat der Film gekostet. Die Internetseite von Blair Witch Project wurde millionenfach damals aufgesucht, aufgerufen und über diese Art von Marketing hat der Film 250 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Es gab prozentual im Vergleich zu den Produktionskosten nie wieder so eine Spanne. Und es ist auch so ein bisschen dieser Kick-off, was Marketing über Internet bewirkt. Das war damals ein großer.
Hatte auch eine unschöne Folge, wie ich finde. Einerseits war das halt so diese Geburtsstunde des POV-Horrors, der halt über Jahre nicht mehr aus dem Kino verschwunden ist. Witzigerweise ausgerechnet Blair Witch Project, also der zweite Teil, Blair Witch Project 2, war dann kein POV mehr, aber alles andere, was ins Kino kam damals, musste mit Wackelkamera passieren und zwar nicht, weil jemand dachte, geil, mit dem Ding können wir viel machen, weil irgendwann hattest du alles, also mit der Egos-Perspektive gemacht, sondern weil sie gemerkt haben, oh, das kannst du halt wahnsinnig günstig produzieren, ne? Also das sieht halt wirklich aus, als hätte jemand das durch den Klodeckel gefilmt und während er durch den Hausflur stolpert. Und die Leute sagen, ja, das ist ja real.
Wann stolperst du denn mit einem Klodeckel durch ein Haus?
Du willst nicht wissen, was bei mir schon alles zu Hause passiert ist. Jedenfalls habe ich damals wirklich das Gefühl gehabt, dass Horrorfilme graduell dümmer und billiger wurden. Und das hat die ganze Zeit lang.
Bitte? Die ganze Paranormal-Reihe, die hat das ja auch nie gelernt, dass man irgendwann gut ist, damit zu arbeiten.
Ja, also erst später wurde das dann so von Saw, dann war so, aber das war dann in den 2000ern schon, wo dann die Torture-Horror-Welle oder Torture-Porn-Welle kam, aber bis zur Torture-Porn-Welle war der POV-Horror das Ding, ja, so mit den Rack-Teilen und
Wobei der erste Rack ja nochmal richtig stark war. Es gab ja noch ein, zwei gute Vertreter und besonders schön fand ich, als dann andere Genres aufgegriffen, also sowohl Chronicle als auch Cloverfield waren ja nochmal zwei Beispiele, die wirklich aus dem Horror raus das sinnvoll dann verwendet und eingebaut haben. Aber ja.
Das ist, ja, aber du hast vollkommen recht. Also es ist auf der einen Seite eben dieses Marketing-Ding gewesen. Das hatte man vorher halt eben noch nicht gesehen, weil das Internet so gerade im Kommen war. Und was so dieses, du hattest gerade das Netz mit Sandra Bullock genannt, ein anderer Film, der mir immer im Gedächtnis bleibt und der viel gewandelt hat, der kam leider erst ganz am Ende der 90er, deswegen kann man ihn eigentlich wenig dazu zählen, aber dann irgendwie schon, denn ich rede natürlich von Matrix, weil Matrix hat die Kinolandschaft über Jahre geprägt, ne? Also nicht nur natürlich diese Nummer mit Slow-Motion-Action, das war natürlich ein ganz wichtiger Ding. Plötzlich sind alle auch so in engen, stylischen Klamotten rumgelaufen. Ich erinnere mich an Equilibrium zum Beispiel oder sowas wie Ultraviolet mit meiner Lieblingsdarstellerin Mila Jovovich zum Beispiel. Also viele haben es probiert, viele haben es dann auch mit Slow-Mo gemacht. Viel wichtiger fand ich aber, dass die Wachowski-Brüder, die haben ja immer was ganz Simples gemacht. Ne? Wir hatten ja hier schon mehrfach drüber gesprochen, dass ich ja viele...
Also damals Brüder, heute Schwestern,
ja, dass man das stimmt. Nochmal... Ja, das, ich vergesse es häufig, tut mir leid. Und die haben, viele haben das ja damals gar nicht mitbekommen, weil wir einfach im asiatischen Kino, ich hatte zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, einen Film, nämlich Akira, gesehen und sonst wusste ich überhaupt nicht, was in Asien los ist. Und die beiden hatten, ne, gefühlt alles gesehen, hauptsächlich aber Ghost in the Shell und haben sich da fröhlich bedient und daraus einen Film gemacht, der dieses westliche und östliche Kino auf eine Art und Weise verschmolzen hat, die es nie zuvor gab und dass dann plötzlich jeder machen wollte, was auch jeder dann parodiert hat. Ich habe es gerade ja auch erzählt, Space Jam 2, er hat es erst gerade wieder gemacht. Jeder wollte so sein, aber was halt total auch interessant war, war irgendwie, dass in den Jahren nach Matrix plötzlich das Thema digitale Realität oder was ist Realität überhaupt und das Wort Matrix an sich hat sich ja in unseren Sprachgebrauch hineingewoben. Und ganz viele Filme sind dann gekommen, die plötzlich auch so sein wollten. Und nie ist einer rangekommen, selbst die eigene Reihe nicht, weil Matrix 2 und 3 großer Grutz.
Wir warten mal auf Teil 4.
Ich bin
mal
sehr gespannt, ich habe erst die Tage wieder irgendwie Szenen vom Set gesehen. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich bin wirklich, ich weiß es nicht. Aber gerne, also wenn sie es machen wollen, aber die Filmlandschaft ist halt heute eine neue, eine andere, muss man sagen. Ne? Matrix hat etwas geprägt, was viele andere aufgegriffen haben und jetzt 20 Jahre später wird natürlich ein vierter Teil nicht mehr denselben Effekt haben können.
Man hat das ja auch bei Independence Day 2 gesehen, ne? Also da siehst du dann auch viele Jahre später kam der dann raus und der auch ein Schatten seiner selbst war im Grunde. 89 schon angefangen, also kurz vor den 90ern machte sich ein Mäusestudio auf, wieder großes Publikum neben seinen Klassikern zu erreichen. Ne? Ich glaube 89 war das, als Ariel die Meerjungfrau rauskam. Genau. Und das war,
Michael Eisner ist gerade zum Studioboss geworden und der hat dann aufgeräumt bei Disney, hat den ganzen Quatsch rausgeworfen und hat dann dafür ist quasi mit so einer der Hauptverantwortlichen für diese Disney-Renaissance gewesen, die dann mit Ariel anfing.
Und in meinem Lieblingsfilm mündete 94 König der Löwen.
Na, es ging ja noch weiter.
Ja, aber ich würde sagen, das ist der Peak. Der Peak wird bestimmt König der Löwen in den 90ern der größten Filme, die am meisten zitierten Filme sein. Aber ja, Disney hat ein neues Publikum geformt und geschaffen, eben da welche wie mich, so einer ganzen Riege. Was ist denn da alles dabei? Da ist dann so Aladdin, nehme ich
genau,
mal.
Genau, Aladdin ist dabei. Herkules ist, glaube ich, der Letzte, der da mit runterzählt.
Ja, ist noch Pocahontas?
Mulan würde ich auch noch dazu zählen. Mulan, okay. Und das Witzige ist ja so ein bisschen.
Und so Kapp und Kappa sind später?
Nee, war früher. Captain Kepler war in den 80ern.
Ja.
Oder sogar in den 70ern.
Oder
in den 80ern war dieses, wie diese Straßen Aristocats war in den 80ern.
Aristocats, ja.
Genau.
Du wolltest gerade was sagen.
Ich wollte gerade was sagen, weil das Ding ist, es endete dann offiziell, glaube ich, mit Herkules. Sie haben es ja dann nochmal versucht mit Küss den Frosch. Und das ist das Spannende, diese Disney-Renaissance war wirklich wie so ein heller Stern ging das auf und dann ist es aber auch ganz schnell wieder runtergegangen. Witzigerweise durch ein Studio, was heute fest mit ihnen verbunden ist, nämlich Pixar, die hatten damals auch das nächste Tor aufgestoßen und mit Toy Story den ersten Animated Movie geschaffen, der so eine Revolution war, dass dann später, ne, damals wie heute kann man sich die nicht mehr angucken, so A Bug's Life oder wie er glaube ich hieß. Das große Krabbeln und so. Sehen alle nicht mehr wirklich so gut aus, aber sie waren damals spektakulär genug und warum auch immer. Ich kann ehrlich gesagt aus heutiger Sicht nicht mehr so richtig sagen, weil ich glaube, in der Produktion sind die deutlich teurer als einen Zeichentrickfilm. Klar, die Manpower, die dafür gebraucht wird, für einen Zeichentrickfilm, ist wahrscheinlich größer, würde ich jetzt mal sagen, aber da bin ich auch nicht wirklich tief genug drin. Aber ich habe nie so richtig verstanden, warum das so abrupt kam, weil Disney hat ja selbst dann mit Küss den Frosch nicht mehr wirklich die Zahlen erreicht und dann war ja, ich glaube, Anastasia war der letzte große Flop, der noch handgezeichnet war und dann hat jeder Angst bekommen vor diesen...
Ich erinnere mich gerade bei dieser CGI-Diskussion. Da gab es ja dann irgendwann, ich glaube, es wird schon vielleicht Anfang der 2000er gewesen sein. Wann kam der Final Fantasy Film, der komplett animierte?
Ich glaube 2002 oder 2001.
Ah, okay, weil da haben sich dann alle gefragt, wird es eine Zeit geben, in der man Schauspieler nicht mehr braucht?
Ja, aber dann kam der dann halt raus und dann hatte sich die Nummer auch erledigt, weil da haben dann alle gesagt, ja, okay, das dauert noch eine Weile. Und selbst heute sind wir ja da nicht, muss man ja klar sagen. Also wenn ich mir anschaue, wie die de-ageden Charaktere in sowas wie The Irishman, aber auch in Rogue One und so. Also immer dann, wenn so ein Charakter, ganz furchtbar war ja neulich dieser Will Smith-Film Gemini Man, die ganze Zeit in dieses Uncanny Valley starrst und das Gefühl hast so, oh Mann, ich dachte, wir wären weiter.
Aber apropos Will Smith, das ist natürlich sein Jahrzehnt, ne? Von Rapper rein in Prinz von BR.
Ja, für mich wäre
Ace
Ventura.
Und dann
Jim Carreys Jahrzehnt gewesen.
Ganz cool, was aber dann kommt, ich meine, ja nochmal mit dem Background, weil wir vorhin gesagt haben, dass man Schwarzen in Hollywood keine Chance gibt. Bad Boys, Men in Black, Independence Day. Also wirklich so ein Triple an drei erfolgreichen Filmen, die auch alle jeweils fortgesetzt worden sind.
Du vergisst Wild West, Robert.
Der wurde nicht fortgesetzt.
Ja.
Ich mochte den als einziger, glaube ich.
Echt jetzt? Oh je.
Ich war doch in dem Alter, wo das einfach geil war, so eine riesen Metallspinne und er chillt da so mit einer schönen Frau in diesem Fass.
Kennst du die
und so.
Story, die hinter dieser Metallspinne?
Nein.
Nee, die hat Kevin Smith mal erzählt, weil der sollte ja ursprünglich das Drehbuch zu Superman Lives schreiben. Der Film von Tim Burton sollte den machen. Und der ist dann immer wieder mit den Produzenten an einen Tisch gebeten worden und es war halt das Problem, dass die gesagt haben, oder beziehungsweise der Hauptproduzent, und ich muss jetzt mal ganz kurz googeln, wie der hieß, Der ist nämlich berüchtigt da drüben. John Peters heißt er, genau. John Peters ist einer der berüchtigsten Produzenten. Der hat viele Erfolge gemacht, aber der gilt als einer, der sich immer wieder einmischt. Und Kevin Smith erzählte, dass er dann irgendwann kam und meinte so, ja, also im dritten Akt muss Superman gegen eine riesige Metallspinne kämpfen. Und dann hat er gesagt, aber warum? Also das ist ja Quatsch. Und es gab dann mehrere Hin- und Her-Situationen, wo Kevin Smith dann irgendwann sagte, nee, das schreibe ich nicht. Und dann wurde er gefeuert. Dann ist ja Superman Lives dann sowieso gecancelt worden. Und er erzählte dann, es gibt diese Podiumsdiskussion, wo er das erzählt, gibt's auf YouTube, könnt ihr euch angucken, sehr witzige Geschichte, wo er das alles recallt. Und dann erzählt er, ja, dann geht er 2 Jahre später ins Kino in Wildwood West. Und was sieht er da? Eine Metallspinne. Und der Film wurde auch von John Peters produziert. Also da sieht man mal, wie viel, ne, da hat irgendein Produzent, hat irgendein Bild drin und dann sucht er sich einen Regisseur oder einen Drehbuchautor und dann sagt er, hier, mach mal, sonst kriegst du nie wieder einen Job in Hollywood und dann ist dann da eine Metallspinne. Aber du hattest gerade Will Smith gesagt, das stimmt natürlich so. Also als schwarzer Hauptdarsteller, ne, du hast jetzt, also heute würde wahrscheinlich jeder sagen Denzel Washington, aber Denzel Washington war in den 90ern noch niemand. Also das kam dann erst, spätestens mit Training Day, der ja glaube ich auch in 99 passierte. Er hatte zwar einen Oscar schon gewonnen für Glory, aber ne, so sein Jahrzehnt war es jetzt meiner Ansicht nach nicht. Das war Will Smith schon der erste.
Training Day ist 2001.
Ah, 2001. Will Smith war da schon der Erste, aber was ja auch passiert in der Zeit war, dieses New Black Cinema, also wo dann John Singleton mit Boys in the Hood plötzlich um die Ecke bog. Ganz wichtig war auch Spike Lee, der da mehrere Filme gemacht hat. Ich fand in dieser Phase wirklich so am besten, meine Lieblingsfilme dieser Phase waren Friday und Menace to Society. Menace to Society und Boys in the Hood so, also war so zwei von so richtig knallharten Hood-Dramen, ja, wo die einfach mal das Leben der Bevölkerung, die halt so in, was weiß ich, Harlem, Skid Row oder Compton, die da so leben, wo sie das halt einfach erzählen und gar kein Blatt vor den Mund nehmen. Einfach die Sprache gezeigt haben, so wie sie wirklich ist, die Manierismen gezeigt haben, aber auch die Gewalt und auch die schönen Dinge auch. Und das ist richtig krass, weil sowas gab es damals noch nicht. Und es war so eine Phase, die ging nicht lang, weil dann, da schließt sich der Kreis so ein bisschen mit Denzel Washington, mit Will Smith, begann das halt so, dass schwarze Darsteller plötzlich in Hollywood aufgenommen wurden. Und da brauchte es quasi diese Geschichtenerzähler, dieses schwarze Kino nicht mehr, weil es plötzlich beides gab.
Ansonsten in den 90er Jahren waren Action-Thriller immer ein großes Thema, aber ein Genre, was dabei, glaube ich, nicht mehr wirklich existent war, war der Western. Und dann kam ein Film.
Wild Wild West.
Der hat abgeräumt.
Du meinst, der mit dem Wolf tanzt?
Der mit dem Wolf tanzt.
Vorher war aber schon erbarmungslos. Ich glaube 90.
Ja, ich meine, das sind wir bei 2, 3 Filmen im Jahrzehnt. Ich wollte sagen, dieses Genre war kaum existent, so wie es heute eigentlich auch kaum existent ist.
Aber
es gab eine
nicht,
große
nicht.
Zeit. Ich sag ja nur, es gab nochmal einen sehr erfolgreichen Western, über den wir zumindest erwähnt haben sollten, wenn wir über die 90er reden, verdammt.
Ja, ich dachte, du meinst jetzt so, das hat jetzt irgendwas losgetreten, aber nee.
Nee, das hat's auch gar nicht. Was losgetreten hat, war eine Riesendiskussion damals über die Echtheit und auch, dass angeblich Leute, bei denen Traumata ausgelöst worden sind, die Eröffnungsszene von der Soldat James Ryan. Also der Soldat James Ryan, klar, das Kriegsgenre war immer mehr oder weniger brutal und konnte auch schon in den Jahrzehnten davor unter einem Stanley Kubrick oder Oliver Stone oder wem auch immer krasse Filme abliefern, aber die Qualitäten einem Soldat James Ryan hat, wie ich das damals wahrgenommen habe, das war einfach ein Thema in aller Munde. So, wie hast du das gesehen? Oh mein Gott, wie haben sie das gedreht? Ist bis heute ja noch auf einer ganz hohen Qualität und sehr, sehr beengend. Wenn ich mir vorstelle, dass du sowas vorher noch gar nicht gesehen hast in den 90ern, gehst ins Kino und erlebst das. Das muss ein ganz schön heftiges Erlebnis gewesen sein. Sollte man, glaube ich, unbedingt erwähnt haben.
Ich habe den ja damals im Kino gesehen und genau so ist es mir ergangen. Also ich hatte im Vorfeld in der Cinema irgendwelche Berichte gelesen, dass Kriegsveteranen im Kino weinend zusammengebrochen sind und ich dachte so, boah, was kommt da jetzt? Und war dann wirklich geschockt, weil sowas hatte ich selber nie gesehen und war dann begeistert, aber gleichzeitig wirklich auch verstört danach. Der ganze Film hat ja immer wieder Szenen, wo man denkt so, huiuiui, das ist ein bisschen viel Realismus, ein bisschen viel Krieg. Heute würde man wahrscheinlich nicht mit den Achseln zucken. Ich würde mal durchgehen, nur noch durch so zwei, drei Punkte, die ich noch aufgeschrieben habe, damit das hier nicht zu lange ausufert. Ich hatte es jetzt gerade mit dem
Aber ich mag unseren Flow. Wir sind gut vorbereitet.
Ja, das ist wohl wahr. Das asiatische Kino hatte ich schon erwähnt. Gab es natürlich ein paar wichtige Namen. Crouching Tiger, Hidden Dragon war halt irgendwie so der Höhepunkt, wo dann plötzlich einfach so dieses, ne, es wurde akzeptiert, auch bei den Oscars war der ein großer Contender damals. Jackie Chan war wie gesagt da und heute ist es halt einfach so, das hat sich so eingebläut, ne? Also John Wick könnte man sich ohne das asiatische Actionkino zum Beispiel gar nicht vorstellen. Also es ist mittlerweile ganz normal, dass auch, ich glaube, da haben sich auch viele dieser Regisseure, die heute, die wir immer wieder erwähnen, die gute Choreos machen, haben sich davon inspirieren lassen, wie die Asiaten das halt inszenieren. Was aber auch richtig durch die Decke ging, ist Bollywood gewesen. Das war plötzlich das Ding, in den 2000ern noch mehr, weil da, ich glaube, wie hieß er, Shah Rukh Khan war ja der Star, aber in den 90ern ist plötzlich dieses Tor aufgegangen und es wurde klar so, da gibt es ja noch eine Filmindustrie, das war ein ganz großes Thema. Und eine Sache, die gibt es heute eigentlich gar nicht mehr, würde ich aber noch erwähnen, Basic Instinct mit Sharon Stone.
Ist jetzt gerade die 4K-Steelbook erschienen, also gerade gibt es jetzt irgendwie neue.
Damit man halt die Beinüberschlagsszene, wo man.
Da gab es, glaube ich, mal richtig Ärger, als HD rauskam, hat sie doch schon mal irgendeinem eine geknallt, ne?
Ich war, es gibt jetzt ja ihr Buch, meine Freundin hat besitzt das Buch. Meinte sie.
Mal ist deine Frau, dann ist deine Freundin.
Ja, beides.
Müsst ihr mal ein bisschen drüber reden, vielleicht. Ja.
Okay. Wieder. Das gibt Ärger, wenn ich nach Hause komme.
Hört die eigentlich den Podcast?
Ich glaube nicht.
Okay.
Nee. Aber also, ist ja auch egal. Basic Instinct, was ich sagen wollte, das hat so ein bisschen diesen Erotik-Thriller damals losgetreten. Das war ein Riesenskandal. Ich glaube, es war, Paul Verhoeven hat es, glaube ich, gemacht. Natürlich er, der jetzt übrigens skurrilerweise wieder einen Skandal gerade hat. Hast du es gelesen? Sein neuer Film ist in Cannes vorgestellt worden. Bernadette heißt der, glaube ich. Geht um eine nette Nonne, die sich sexuell austobt. Und es soll wohl sehr blasphemisch sein, was man da sieht. Es gab Buhrufe und Standing Ovations gleichermaßen. Also das Kinopublikum in Cannes teilte sich in zwei Hälften. Also er hat es nicht verlernt.
So wie Moses das Meer.
Kann man so sagen. Kann man wirklich genauso sagen, ja. Und nach Basic Instinct kam plötzlich die kurze, aber heftige Welle und schwitzige Welle der Erotik-Thriller. Eigentlich muss man sagen, so 9,5 Wochen, das war ja in den 80ern schon, da gab es natürlich auch so, aber Basic Instinct hat es dann ins 90er-Jahrzehnt geholt. Und das war, glaube ich, kurz und scheiße. Also da kamen so Sachen wie Showgirls oder Jade. Oder wie hieß dieser Demi Moore? Striptease? Ja, Striptease. Der hieß einfach nur Striptease. Also es gab ganz viele, das kann man schon gar nicht mehr als Thriller werten, so, aber es gab halt, gab noch diesen Taking Lives, glaube ich, mit, Original Sin mit Angelina Jolie. Oh, die waren alle so schlecht.
Okay, gut. Ich wollte kurz noch erwähnen, weil ich vorhin kurz Spielberg erwähnt habe, wenn man sich das mal überlegt, der hat Regie geführt in den 90ern zu Hook, Jurassic Park, Schindlers Liste, Jurassic Park Fortsetzung, Soldat James Ryan und auch deinen Gremlins 2 produziert, aber auch Twister, Men in Black mit produziert, Deep Impact, der war voll dabei. Also ganz vorne bei den großen Sachen, immer Spielberg, das ganze Jahrzehnt.
Wollen wir mal durchgehen, was so unsere Lieblingsfilme des Jahrzehnts wären?
Ich glaube, da ärgere ich mich nachher wieder, dass ich das und das vergessen habe. Aber kannst ja machen.
Also ich fange an mit Terminator 2. Das wär auf jeden Fall der wichtigste Film für mich des Jahrzehnts.
Nämlich König der Löwen.
Gut, dann sage ich, fast meine gesamte Bestenliste kommt irgendwie aus dem Jahrzehnt. Deswegen Schweigen der Lämmer.
Schindlers Liste.
Ja, dann Matrix natürlich.
Die Verurteilten.
Forrest Gump und Braveheart.
Ja, Braveheart auf
jeden Fall. Der mit dem Wolf tanzt, aber auch.
Forrest Gump. Jurassic Park, klar. Für mich ist Jurassic Park fand ich immer
geliebt. Ja, gut. Da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen.
Brauchen wir, glaube ich auch. Wir sind auch schon bei 1,20 und du hast immer noch eine Bestenliste in Petto.
Komm, das machen wir jetzt auch noch. Weil sich diese Folge vielleicht ganz doll langsam angefühlt hat für euch, gerade jetzt am Ende.
Der König der Übergänge.
Habe ich für euch noch eine passende Topliste. Ja, für dich, Robert. Diesmal habe ich es ja auch so gemacht wie du letztes Mal. Du hast mich ja gespoilert vorher mit den Beinen. Dadurch hatte ich mich vorher so ein bisschen überlegt, was könnte man sein. Ich habe dich auch gespoilert. Slow-Motion-Szenen. Ich möchte von dir und euch natürlich auch können mitdenken, so die coolsten, die schönsten, die weirdesten, also einfach Slow-Motion-Szenen, die in so eine, die in jede Liste mit rein müssen. Ich gebe mal einen vor. Ich finde, dass die Quicksilver-Sequenz dieser letzten X-Men, da gab es ja, glaube ich, gleich zwei, aber die natürlich aus Days of Future Past, wo er die Zeit ganz doll runterslowt und dann die Polizisten sich selbst boxen lässt und solche Sachen, brillant, weil es halt nochmal irgendwie zeigt, wie machtlos selbst einen Professor X oder einen Magneto quasi in der Sekunde sind, weil sie sich halt einfach gar nicht bewegen können, aber auch wie viel Spaß man mit so einer Sequenz haben kann.
Wobei das nochmal eine besondere, das ist nochmal eine besondere Untersektion in den Slow Motions, weil sich nicht alles gleichmäßig langsam bewegt, muss man auch sagen.
Gilt es denn dann überhaupt, Robert?
Nein, das sag mal ist so, die Frage. Wenn das gilt, nehme ich das Pendant und nehme dann Justice League mit rein, weil ja, als Flash...
Natürlich ist das eine Slow-Mo-Sequenz.
Ja, da, ich sag ja nur, das ist mal eine Sonderstellung in den Slow-Mos.
Ist
dann nehme ich Justice League mit rein,
wie Flash
rumläuft, als sie sich alle kloppen und Superman Flash sehen kann und langsam das Auge und den Kopf mitdreht.
Slow-Motion-Sequenz bedeutet nicht, dass sich alle Gegenstände gleich schnell bewegen müssen, Robert.
Also wenn ich ein Geschehen aufnehme mit einer Kamera auf 200 Frames meinetwegen und das dann auf 25 Frames ausspiele, bekomme ich eine Slow-Motion, in der alles vor der Linse eine gleichmäßige Drosselung der Geschwindigkeit
ja,
erlebt.
Ja, aber wenn trotzdem ein Element
David,
sich nicht...
David, lass dich doch nicht triggern, ist alles gut, ist jetzt keine 5% Erde-Diskussion, ist eine Slow-Motion und gut ist. Ich nehme Justice League mit rein, ich nehme aber auch The Amazing Spider-Man 2 mit rein, der gleich zwei Sequenzen hat.
Justice League
hat.
Ist doch scheiße.
Ja, aber die Szene mit dem Dings ist super, dieser Moment.
Nee,
die
ist Müll.
Du erinnerst dich
nicht. Ich finde das alles Mist.
Okay, Amazing Spider-Man 2.
Die
Amazing Spider-Man 2 hat zwei tolle Szenen. Auf dem Times Square, als Spider-Man von Andrew Garfield alle rettet vor Electro und als Emma Stone stirbt am Ende. Der lange Schuss des Fadens runter in diesen Schacht ist eine sehr, sehr schöne Slow-Motion-Sequenz, wie ich finde. Nehme ich mit rein, aber ich habe qualitativ hier noch bessere. Ich fange unten an.
Du fängst unten an. Ich hab vorhin einen Regisseur schon genannt, John Woo. Für mich ist Hardboiled sein großes Magnum Opus, was Action angeht. Hast du den je gesehen?
Nein.
Chow Yun-Fat hat sich da irgendwie verewigt, also oder unsterblich gemacht. Und diese Sequenzen, wo Leute durch Tauben laufen, die dann in Zeitlupe hochflattern und dann haben sie zwei Waffen in der Hand, schmeißen sich zur Seite und fliegen dann quasi, oder in dem Film slidet er so eine Treppenleiste runter und das wechselt dann immer wieder hin und her zwischen Slow-Mo-Einschüssen und die Gegner wackeln in Slow-Motion vor sich hin und das ist einfach, niemand hat das so perfekt zelebriert wie John Woo und Hardboiled ist, wie gesagt, sein großes Magnum Opus.
Ich nehme mal Sherlock Holmes.
Da diese Boxsequenz am Anfang.
Als Robert Downey Jr. erklärt, wie man jemanden außer Gefecht
ja,
setzt
die ist
im Kampf, in Fight. Das hat Guy Ritchie gut inszeniert und danach vor allem langsam gibt er quasi vor, erst den Gegner verwirren, dann Schlag gegen Kiefer, dann zeigt er mit der Anatomie, was wird er wie brechen, wie lange dauert die Heilungschance körperlich und psychisch für diesen Angriff und dann machen sie mal die schnelle Abfolge, die ist sehr, sehr stark in Sherlock Holmes.
Okay, also haben wir X-Men, wir haben Sherlock Holmes, wir haben Hardboiled, ich würde Hurt Locker nennen.
Zeige ich auch.
Diese Sequenz, wo die Bombe am Anfang explodiert, ist wirklich zum Nägel zerknabbern. Und dann, es gibt noch eine andere Bombensequenz, die ich von einer Explosion noch krasser finde, nämlich ewig nicht mehr gesehen, Operation Swordfish. Kennst du den?
Ja.
Ich glaube, es war einer der ersten Filme, wo Hugh Jackman so als Star etabliert werden sollte. Und da gibt es eine Explosion mitten in der Mitte, wo so eine Kugelbombe explodiert. Und du siehst diese einzelnen Kugeln in Zeitlupe, wie sie sich überall verteilen und Polizisten und Autos wegreißen. Das ist richtig gut gemacht. Aber diese Wucht, die diese Explosion in The Hurt Locker am Anfang zeigt, aber auch was das für eine zerstörerische Kraft hat und wie erschreckend das aber auch sein kann und wie erschreckend das sein muss für die Leute, die sich wirklich in diese Gefahr begeben, da hat der Film wirklich einen perfekten Einstieg gefunden, weil danach weißt du, okay, alles klar, in dem Film geht's um irgendwas.
Darum geht's. Ich nehme ganz klassisch Matrix,
ja,
ne,
ja.
Als Neo die Kugeln aufhält. im ersten Teil. Klar. Das ist halt einfach eine mega bekannte Szene. Ich glaube, einfach eine der Filmkult-Szene.
Ja, wo er Nein sagt im
Darf ich gleich noch einen hinterherlegen? Den ich noch und zwar ganz andere Tonalität in American Beauty, als Kevin Spacey so seinen Traum hat und die Rosenblätter auf sie nackt liegend
Klar, legendäre Szene.
Rieseln. Ja, das ist natürlich auch eine sehr, sehr bekannte.
Für mich wäre noch, ich hatte überlegt, so actionmäßig, was fand ich da noch so gut, und mir fiel Dread ein. Da gibt es ja ganz viele Slow-Motion-Sequenzen, weil sie die haben ja diese Droge da, Slow-Mo, aber da fällt so auch, kann man ganz am Ende fällt die böse, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber Lena Headey spielt sie ja, und die fällt dann so rückwärts runter und es ist eine richtig krasse Sequenz. Mir fiel dann aber ein anderer Film ein, der das vorher schon gemacht hat und noch mal besser konnte, war 300 von Zack Snyder. Ja, ich meckere viel über ihn,
auch
aber die Kampfsequenzen und vor allen Dingen so die einzelnen Einstellungen, es gibt dieses eine Bild, wo sie die Perser vom Berg runterstoßen. Boah, also klar, es war viel dem Comic entnommen, also das waren ja wirklich, die Panels sind zum Teil 1:1 umgesetzt worden, aber es war einer der ersten Filme, die mir überhaupt einfallen, die das auch so visuell, so ausdrucksstark gezeigt haben. Und es war mit Zeitlupe perfekt untermalt.
Da fällt mir gerade ein, ist nicht auch das Opening mit der Blume, die sie in die Waffe steckt, von, na, wie heißt denn hier der Comic, bekanntester Comic?
Watchmen.
Ist das Intro nicht auch Slow-Mo, wo sie in die Blumen, in das Gewehr steckt, in den Lauf und so?
Ja.
Na, egal.
Ja, das ist auf jeden Fall, also diese ganze dieser Anfang, wo sie das alles erklären, das ist alles.
Ja, ne? Ich nehm noch Snatch. Brad Pitt im Bärnackel-Fight, als er zu Boden gehen soll, stattdessen aber seinen One-Punch da abliefert. Ist auch eine geile Slow-Motion, tatsächlich.
Okay, dann sind wir durch. Ich hätte noch die Unbestechlichen.
Warte,
aber
wir müssen noch Inception sagen, weil Inception hat eine vierminütige Slow-Mo gefühlt. Ja, aber zu
Nein.
Aber es gibt zwischen diesen verschiedenen Ebenen der Träume ja komplett eine ewig lange Slow-Motion-Konstellation. Na gut, wir haben einiges, aber wir haben eine Spielfilmlänge heute fast im Podcast. Wir haben fast 90 Minuten, David.
Muss auch mal sein, weil wir ja in den 90ern gerade uns befunden haben, gedanklich so. 90 Minuten. Das ist, wir nehmen das hier wirklich noch ernst, die Nummer.
Du bist einer, lass uns nicht die 2000er machen.
Ja. 2000 Minuten. Dann hören wir uns nächste Woche da. Was haben wir da irgendwas schon, wo wir wissen? Ja, Loki natürlich. Loki ist dann durch.
Loki. Dann reden wir vielleicht über The Nest. Ich kann was über Space Jam dann sagen. Ich werde Cash Truck gesehen haben.
Ich kenne den ja auch schon.
Auch drüber reden. Und ich will eigentlich, überlege mir noch Batman hier, The Halloween oder
the
wie
long,
das Ding heißt.
The Long Halloween.
The Long Halloween anzugucken.
Wo gibt's den?
Auf dem Warner Presseserver liegen ja die Filme, auch so Tom and Jerry komplett aktuell. Ich weiß, kenne die Zusammenhänge nicht, aber da gucke ich den.
Gut. Machst du. Wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche, Leute. Danke fürs Reinschalten.
Tschüss.
Tschüss. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
Ich trinke noch.
David.
Ja.
David.
Ja.
Wir haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen. Mhm. Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt du, was überhaupt nicht schwer ist?
Was denn?
Einen Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
Schöne Überleitung. Aber wie bekomme ich diesen Überblick?
Das ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
Kenne ich, ja.
Ja, Clark, C-L-A-R-K. Mhm. Haben wir schon im Podcast schon manchmal drüber gesprochen. Ja. Das ist eigentlich super einfach. Du kannst da innerhalb von wenigen Minuten einen Überblick über all deine wichtigen Versicherungen haben. Und das Schöne ist daran, auch wenn du mal was ändern musst oder was geändert werden soll, das kann alles Clark für dich machen. Denn die haben Versicherungsexperten, die durch tausende Tarife durchscannen können, welche Versicherung für deinen Lebensstil genau die richtige ist. Also David ist ja so einer, der wenn Fahrrad, wenn er mal fährt, vielleicht auch mal umfällt. Da braucht man eine andere Versicherung als jemand, der nur viel zu Hause auf der Couch sitzt beispielsweise. Und klar kann das alles für dich möglich machen. Da kannst du deine Versicherung auch hochladen. Da können die geprüft und gecheckt werden. Ist es genau für dich das Passende? Wichtig ist immer zu wissen, dass man dann sein Versicherungsmandat auch überträgt auf Clark. Das ist in der Versicherungswelt so gang und gäbe. Nichts, was die jetzt erfunden haben. Das heißt, dein bisheriger Versicherungsvertreter, wenn es jetzt eine Unfall- oder eine Haftpflicht oder eine Krankenkassenversicherung, also eine Gesundheitsversicherung ist, dann ist natürlich klar, das Mandat wird übertragen auf Clark. Aber kann man auch jederzeit wieder kündigen und ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr jetzt Clark ausprobiert, ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes, dann kriegt ihr sogar einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro, wenn ihr zwei von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern. Das hintereinander. Und dann ist dieser Gutschein euer, insofern ihr natürlich zwei Versicherungen eintragt. Und das könnt ihr natürlich dann verwenden oder diesen Gutschein für Apple, für Ikea, für Amazon, whatever ihr gerne wollt und braucht. Und Clark ist da ein ganz einfacher Begleiter, um bestens abgesichert zu sein. David, hast du Lust, mal drüber zu schauen? Weil dein Lebensstil, der könnte ja bestimmte Versicherungen nach sich ziehen.
Ich glaube, ich mache das mal, Robert. Danke für den Tipp.
Bei welcher App?
Bei Clark.
Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.